Klingelingeling, oder wie auch immer es in dem Kindergarten macht, den wir in unserer jeweiligen Kindheit besucht haben. Jedenfalls, alle Aufmerksamkeit hierher. Ich darf euch begrüßen zu einer neuen Folge von Okay Cool bespricht, dem ganz großen Review-Format hier bei Okay Cool, in dem wir, löse ich gleich auf, Spiele besprechen, die wir uns herausgegriffen haben aus dem Spieleregal, ob sie nun etwas älter sind oder auch ganz frisch aktuell erschienen, das ist egal, Hauptsache sie interessieren uns aus irgendeinem Grund. Und in diesem Format hier sprechen wir über diese Spiele, wir kritisieren, wir bewerten, wir diskutieren und folgen dann darauf in dieser Folge hier, inmitten in dieser MP3 steckt quasi noch eine zweite Folge, die sich direkt dann anschließt an diese Spielbesprechung, nämlich eine Meta-Diskussion, die auf irgendeine Art und Weise zu dem passt, was wir bei diesem Spiel gesagt haben. Wir suchen uns also ein Unterthema aus und sagen dann, okay, darüber würden wir gerne nochmal vertiefend sprechen. Dafür suchen wir uns noch einen Experten und eine Expertin. Und all das, was daraus geworden ist, könnt ihr dann in der zweiten Hälfte dieses Podcasts hören. Jetzt aber geht's erstmal an die Spielbesprechung von einem Spiel namens Kindergarten. Und dazu begrüße ich meine Mitpodcasterin Lea Irion. Hallo.
Hi, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du nicht mit Tatütata angefangen hast. Ich weiß nicht warum, aber mit einem Kindergarten verbinde ich in erster Linie Tatütata und bei dir im Hintergrund macht in sehr, sehr vielen Aufnahmen auch Tatütata. Oh, also ja, das war eigentlich die perfekte Gelegenheit, Tatütata einzubauen, aber ich grüße dich natürlich dennoch herzlich und ich freue mich sehr über das wohl am süßesten aussehende und gleichzeitig abgefuckteste Spiel, das ich jemals gespielt habe. Ich freue mich sehr auf diese Besprechung und kann es nicht erwarten zu hören, was du darüber sagst.
Völlig abgefahren. Also die Steady-Unterstützer und Unterstützer von Okay Cool, die durften schon mal uns zuhören. Wir haben nämlich bei diesem Okay Cool bespricht uns überlegt, wir zweiteilen das so ein kleines bisschen, beziehungsweise eigentlich ist richtiger zu sagen, so eine Art Warm-up zu beginnen. Eine Stunde, die allererste Stunde unseres Spieleindrucks, die haben wir nämlich schon mal besprochen und ins Mikrofon hineingeflüstert. Und das konnten die Steady-Supporterinnen und Supporter anhören. Aber seitdem ist ja nochmal was passiert. Jetzt haben wir das Spiel auch wirklich erst durchgespielt und besprechen jetzt alles von vorne bis hinten und was uns so aufgefallen ist. Und ich habe gleich erst noch eine Hintergrundfrage an dich, vorher aber ganz kurz für die Leute zum Abholen, worum es hier eigentlich geht. Kindergarten, ein Spiel, das im Jahr 2017, im Juni 2017 erschienen ist, mittlerweile auch einen Nachfolger hat. Wir haben aber den ersten Teil gespielt. Und das Besondere an diesem Spiel ist eigentlich alles. Also es ist im Grunde ein absurdes Rätsel-Adventure und es geht darum, dass man in einem Kindergarten gezeichnet mit so einer süßen Pixelgrafik und überhaupt auch inszeniert, sehr süß und charmant und heiter, bunt und furiro, dass man in einem Kindergarten immer wieder den gleichen Tag erlebt, den Montag. Und unsere Aufgabe ist es, in dieser Zeitschleife nach und nach herauszufinden, was wollen die anderen Kinder, die mit uns in diesem Kindergarten sind, eigentlich an diesem Tag erreichen. Die haben alle so eigene Ziele und Hintergrundgeschichten und in die dipsen wir so hinein, indem wir mit diesen Kindern sprechen und dann nach und nach verstehen, okay, die wollen alle bestimmte Dinge von uns, die verlangen unterschiedliche Dinge, die haben unterschiedliche Ziele, die auch manchmal miteinander in Konflikt stehen. Und Sinn und Idee und Reiz des Spiels ist, nach und nach diese Geschichten herauszufinden durch die Gespräche und dann auch nach und nach den Figuren zu helfen, damit sie zu ihren Zielen kommen. So eine Art Vervollständigkeitsdetektivspielchen, das allerdings einen sehr morbiden Humor hat. Dazu aber gleich mehr. Vorher meine Hintergrundfrage an dich. Da war ich jetzt sehr neugierig und es passt auch so schön zum Thema. Deswegen erstmal hier. Wie waren denn deine Kindergartenerfahrungen, ja? Was hast du für Erinnerungen an den Kindergarten? Du hast eben schon offengelegt, Tatütata, offenbar chiffriert mit dieser Zeit. Aber was kommt dir denn da noch so in den Kopf?
Oh je, ich glaube,
also schweres Dinge. Kapitel.
Auch, ja, wobei, nee, schwer nicht, aber ich verbinde mit meiner Zeit im Kindergarten einmal Spellebad. Mhm. Warum auch immer. Ich weiß noch genau, immer wenn man da rein wollte, ist man in einen Konflikt mit einer gewissen Erzieherin gekommen, obwohl das Bällebad ja eigentlich dafür da war, dass man reingeht, aber die mochte das irgendwie nicht, weil wenn da dann Bälle rausfliegen und dann muss man die ja einsammeln und dann gibt es eine große Sauerei und oh je. Genau, also das ominöse Bällebad, das man eigentlich nie betreten durfte. Dann weiß ich noch ganz genau, Oh, ich hatte einen Tag lang einen Ohrring. Ich war stolz wie Bolle auf diesen blöden Ohrring. Bin dann natürlich mit diesem Ohrring turnen gegangen, bin an irgendeiner blöden Matte hängen geblieben und habe mir da wirklich an Tag 1, nachdem man mit diesem blöden Ohrring gestochen hatte, den Ohrring ausgerissen. Ich habe da auch heute noch so eine Kerbe in meinem Ohrläppchen. Und heute, es tut mir leid, oh Gott, es tut mir leid, wir müssen Content Warning hier reinmachen. Das passt aber ich zum muss sagen.
Spiel aber ehrlich gesagt, also.
Oh, stimmt. Das ist auch sehr morbide und Blut und keine Ahnung. Also heute sieht es tatsächlich aus, als wäre ich mal in einem früheren Leben Piratin oder so gewesen. Also heute sieht es tatsächlich sehr badass aus.
Krass.
Aber damals war es natürlich total doof und wollte dann auch ganz, ganz lange keine Ohrringe mehr haben. Genau, und eine dritte Sache, die ich mit dem Kindergarten auf ewig verbinden werde, ist Salzknete. Dom, kennst du Salzknete?
Salzknete? Noch nie gehört. Noch nie gehört. Nee.
Also ich habe es auch seither nicht mehr wirklich groß nachrecherchiert, aber auf jeden Fall gab es bei uns immer Salzknete. Und diese Salzknete, ich habe keine Ahnung, wie man sie macht, aber die war immer giftgrün. Und die hat so einen ganz bestimmten Geruch. Und immer mal wieder schnappe ich irgendwo diesen Geruch auf. Also es kommt nur sehr, sehr selten vor, logischerweise. Aber jedes Mal, wenn es passiert, denke ich mir so, ah, die grüne Salzknete damals im Kindergarten. Und ich kann auch nicht wirklich beschreiben, wie es riecht. Also, Salzknete riecht halt wie Salzknete. Und wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie man das repliziert, aber das war damals einfach alles für uns Kinder. Und das Gute war, die Salzknete war nicht giftig, die konnte man auch essen, wenn man wollte. Also das war als vierjähriges Kind war das natürlich alles. Wenn man da was Grünes in der Hand hat, das ist schon mal sowieso das Nonplusultra. Mit dem konnte man kneten und wenn man wollte, konnte man es auch essen. Was jetzt vielleicht, ja, hätte man wahrscheinlich nicht sollen, aber man konnte, weil es nicht giftig war. Und genau, also Ohrring, Bällebad und Salzknete. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was du über deine Kindergartenzeit zu erzählen hast.
Also auch das ist auch bei mir ein belastetes Kapitel. Ihr habt da mehr schlimme Erfahrungen und Erinnerungen als gute. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also es war eine Zeit des Konflikts und des Aneckens, quasi die vorgezogene Pubertät bei mir. Da gab es viel Kräftemessen, aber ich muss auch sagen, provoziert von meiner Erzieherin damals, eine Szene zum Beispiel, es gab immer da ja so eine Art Mittagessen in diesem Kindergarten, der war so an unser Dorf da angeschlossen und das Mittagessen war fast jeden Tag Apfel, warmer Apfel, wie nennt man das, Apfel, Brei,
warmer Apfel.
Apfelbrei, warm Apfelbrei irgendwie so, mit Reis.
Was? Und, ja. Warte. Apfelbrei mit Reis.
Ja, das war so ganz komisch. Und jetzt kommt's aber, pädagogisch wertvoll, wie das aufgebaut war. Es hieß dann immer, man darf erst raus in die Mittagspause, sage ich mal, spielen, direkt vom Kindergarten, war also im Kindergartengelände und vor diesem Essraum durch Fenster getrennt, war halt so ein Spielplatz und es hieß, man darf erst raus und spielen, wenn man seinen Teller Reis mit diesem Brei da gegessen hat.
Apfelreis.
Und dann sind die Kinder halt natürlich alle rausgerannt, nachdem sie gegessen haben, nur der Dom. Der Dom hat gesagt, will ich nicht. Ich kann das nicht mehr sehen, Leute. Was ist los hier? Also, habe ich gedacht, artikuliert wahrscheinlich nicht viel. Und dann gab es wirklich regelmäßig die Szene, dass alle Kinder da draußen sozialisiert haben und gelernt haben, wie man mit Menschen spricht. Und ich saß da von meiner doofen Reis-Apfel-Kombo und musste das aussitzen, weil ich das natürlich auch nicht gegessen habe. Und meine Erzieherin knallhart hat mich dann da sitzen lassen. Also,
also oh Gott, tut es weh zu hören. Also ich lache gerade wirklich Tränen.
Ja, ja.
Apfelreis, was? Ich habe das noch nie. Was ist das für eine Kombo? Das ist ja süß und salzig. Das
war ganz komisch. Also es scheint der Mehrheit geschmeckt zu haben, weil der Kindergarten, also der Spielplatz war immer voll besetzt dann zu der Zeit, aber ich halt nicht. Und aber ich habe es aber auch auf der anderen Seite, glaube ich, den Leuten auch schwer gemacht. Ich habe auch solche Sachen gemacht, wie da gab es so eine Hängematte irgendwann gegen Ende meiner Kindergartenzeit und da gab es ein Ampelsystem. Heißt, eine rote Pappe, die angezeigt hat, die Hängematte ist belegt, grüne Pappe kann man sich reinlegen. Und ich habe dann ganz oft, wenn ich da mich reinlegen wollte und da schon ein Kind war, die rote Ampel auf grün gestellt und dann die Hängematte so ausgehängt, damit das Kind rausfällt. Und dann habe ich
Tom,
in die
was?
Matte rein. Ja, also es war. Ja.
Was?
Also das. Also
kriminelle Energie.
Voll. Die Krönung war, glaube ich, als ich dann dachte, ich bin raus aus dem Kindergarten. So erkläre ich mir im Nachhinein diese Motivation. Und ich quasi dann geahnt habe, ich kann hier nicht mehr beahndet werden, habe ich dann aus Rache für all die schlimmen Reis- und Apfelerfahrungen, bin ich in den Werkraum gegangen, da gab es halt so ein paar Werkzeugsachen und habe da mit so einem Plastikhammer versucht, Nägel in die Holzbank reinzuhämmern.
Nein!
Damit man die Holzbank nicht mehr benutzen kann.
Was warst denn du für ein kriminelles Kind, Dom? Ja, das ist ja das komplette Gegenteil von dem, was du heute bist.
Ich glaube, da war viel Wut in mir, weil ich nicht anders gehört wurde. Das ist meine Rücktheorie. Aber
oh, ich habe eine andere Theorie. Und zwar war in diesem Apfelreis, da waren irgendwelche Medikamente drin, dass die Kinder stillgelegt werden quasi, dass die einfach so ein bisschen chillen und sowas
und bedrohlich
sind. Und bei dir hat es dann nicht gewirkt, weil du diesen Apfelreis nicht gegessen hast.
Ganz genau. Und das Ding ist, was du gerade beschrieben hast, das klingt abstrus, aber könnte zum Beispiel ein Rätsel in unserem Kindergartenspiel hier sein. Da haben wir uns eine Brücke von dir bauen lassen. Wollen wir einfach drüber gehen?
Ja, unbedingt. Ich nehme dich an der Hand und ziehe dich rüber. Sehr gerne.
Also, das ist es. Kindergarten. Wie gesagt, ein ganz ominöses Rätsel-Adventurechen, das wir beide nicht kannten. Wir sind drüber gestolpert, haben uns gedacht, das sieht reichlich ungewöhnlich aus, das probieren wir mal. Und im Grunde habe ich es ja schon erklärt, es ist also dieses Kindergarten-Rätselspiel, in dem man die verschiedenen Geschichten der anderen Kindergartenkinder, sind so eine Handvoll, kennenlernen muss. Was ich noch nicht erzählt habe, zum einen die Struktur des Spiels, um das auch nochmal ganz kurz zu illustrieren, damit die Leute das vor Augen haben. Das Ding ist stark segmentiert, das bedeutet, man durchlebt diesen Tag in fünf verschiedenen, offenbar amerikanisch kindergartentypischen Phasen. Das Spiel beginnt quasi auf dem Hof vor dem Kindergarten. Dort kann man dann eine bestimmte Anzahl an Aktionen vollziehen und manche Aktionen kosten einen Apfel und in Äpfeln wird berechnet, wie viele Aktionen man machen kann in dieser einen Phase. Also ganz entscheidende Handlungen, die eben die Geschichte voranbringen, die kosten dann einen Apfel und dadurch entsteht schon diese erste Herausforderung, okay, wo investiere ich denn meine Aktionen bzw. Äpfel? Welche Geschichte will ich verfolgen und wie viele Äpfel habe ich eigentlich noch, um diese Szene fertig zu spielen? Und danach kommt der Morgenunterricht, sage ich mal. Dann sitzen sie alle vor dem Mittagessen in ihrem kleinen Klassenzimmer. Dann gibt's das Mittagessen selbst, der Lunch. Dann gibt's die Erholungsphase, wo alle draußen im Kindergarten, im Kinderspielplatz spielen. Und am Ende noch so ein Show and Tell, also so ein Ding, wo die Kinder was mitgebracht haben oder irgendeinen Gegenstand des Tages entdeckt haben und dann den anderen zeigen. Und in all diesen Phasen, die aufeinander folgen, kann man immer wieder mit den anderen Figuren sprechen und so nach und nach diesen Erzählsträngen folgen. Und die sind, und um das noch hinzuzufügen, das ist die zweite große Besonderheit des Spiels, reichlich morbide. Also in dem Spiel kann es zu Gewaltszenen kommen, völlig absurd, was da passiert. Kinder sterben, Kinder kommen um, Kinder werden erschossen. All das natürlich so ein bisschen, ich sag mal, entschärft durch den extremen Pixel-Look und diese super kontrastreiche Inszenierung, weil drumherum diese fröhliche Kindergartenmusik spielt und die Kinder alle so ein bisschen deppert in die Gegend rumschauen und dann passieren diese schlimmen Gewaltdinge, wenn man scheitert. Das ist so der Mix, aus dem besteht dieses Spiel. Und ich weiß gar nicht, wo wir anfangen wollen, Lea. Vielleicht, ich weiß nicht, mit so einem Gesamteindruck, wie es dir so insgesamt gefallen hat, oder willst du im Detail erstmal irgendwo loslegen?
Ich glaube, wir können ganz kurz sagen, was das Spiel mit uns gemacht hat.
Sehr gerne.
Also
bitte
so grob zusammenfassend. Ich kannte es ja schon davor, nur sehr grob. Ich wusste grob, um was es geht. Ich hatte das in Let's Plays mal gesehen, zu der Zeit, als es rauskam. Das war da sehr populär. Habe es dann aber nie nachverfolgt. Das hatte ich schon erwähnt, weil ich eben mir dachte, das ist ein Spiel, das will ich mal selber spielen und hab's dann bis jetzt nicht geschafft. Und jetzt hatten wir endlich Anlass, es zu spielen. Ich hatte Anlass, es zu spielen. Und ich bin sehr froh, dass ich es nachgeholt habe, weil ich muss wirklich sagen, das ist eins, und es ist nicht übertrieben, aber für das, was dieses Spiel ist, ist es eins der besten Spiele, die ich je gespielt habe.
Ja, krass.
Es ist nicht wirklich lang, also wenn man wirklich
also
weiß.
Das gehört, Entschuldige, das war das Raumschiff, das hier abgehoben war, Entschuldigung.
Oh, das Brummen im Hintergrund, ach wow, ja, was war das?
Ja, war's Raumschiff.
Tatütata war es nicht. Schade, dass es sich nicht abgeholt hat.
Hammerwehr. Ich sollte dann die Honorare bezahlen, Lea. Was ist denn hier los?
Wir haben uns gebieft auf Twitter. Also du hast mich ja quasi sowieso entlassen neulich über Twitter.
Ja, das ist richtig. Also, es gab aber auch einen Grund. Ja, erzähl es den Leuten. Grund. Ja.
Ja, ich weiß gar nicht, was du dich so aufgeregt hast. Ich hatte nur getweetet. Ich hatte ein Best-of der Pokémon-Haupteditionen getweetet quasi, gerankt in S-Rang bis E-Rang runter. Und ich weiß gar nicht, was genau dir sauer aufgestoßen ist, aber ich befand meine Liste für die Ultimative. Also
das ist eine Stufenpyramide. Jede ägyptische Hochkultur hat sich dafür geschämt. Da unglaublich. Also auf D hast du eingeordnet. Also fast das Schlechteste, die ersten beiden Pokémon-Generationen. Also da habe ich schon gemerkt, also Frau vom Fach ist das nicht, sage ich mal. Das ist, da warst du wohl voll trunken. Und da war natürlich die einzige Folge daraus, zu sagen, nö, das funktioniert nicht mehr.
Ja, und da wurde mir einfach mein non-existenter Vertrag gekündigt über Twitter. Ja. Und seither arbeiten wir eigentlich nicht mehr miteinander. Richtig. Aber ja,
die Tonspuren hier wurden separat aufgenommen. Wir raten eigentlich nur, was die andere Person sagen könnte und sprechen dann ein. Und dann am Ende schiebe ich das einfach übereinander. Okay, Lea, das lieb, dass du das sagst. Ist in Ordnung. Also, weiter geht's.
Man merkt, wir lieben uns.
Mhm. Ja, hallo.
Klar, Heilige Maria, Mutter Gottes, wo war ich? Genau, eins der besten Spiele ever. Es ist sehr kurz, genau, wenn man weiß, was man machen muss, damit man alle Story-Arcs durchlebt hat, dauert das Spiel, ich meine, gerade mal 90 Minuten, aber dafür muss man eben auch genau wissen, was man macht. Aber es hat einfach, also bei mir alle Knöpfe gedrückt, muss ich sagen. Es ist wirklich so ein Spiel, wo ich hinterher sagen würde, das ist für mich echt ein Kandidat für die 10 von 10. Weil,
krass.
Gut,
ja.
Einerseits hat es natürlich auch einfach sehr, sehr großes Glück damit, dass es 1:1 mein Humor deckt. Also gerade dieses Morbide und da explodieren dann einfach so kleine Kindergartenkinder. Also da hocke ich davor und lache. Tut mir leid, aber ist so. Das UFO hätte mich abholen sollen, ich merke schon. Genau, aber es ist, und ich bin sowieso, oh Gott, also Pixel-Look, da hat man sowieso schon die Hälfte meines Herzens gestohlen. Ich fand die Musik, die Inszenierung, die alles, es hat für mich einfach von vorne bis hinten gepasst und halt auch wahrscheinlich, das ist auch ein großer Grund, der da noch mit reingespielt hat, es ist einfach kurz und knackig. Also wenn irgendwas nicht funktioniert hat, dann starte ich einfach diesen Montag nochmal neu, dann gucke ich einfach nochmal, okay, wo kann ich diesen Apfel anders investieren, wo kann ich vielleicht mehr Geld mitnehmen, dass ich ja irgendwo anders reinkomme, in einen anderen Raum reinkomme, mit jemand anderes interagieren kann. Das war einfach voll mein Ding und deswegen muss ich wirklich sagen, also ich würde ihm am Ende des Tages wahrscheinlich nicht die 10 von 10 geben, dafür ist das Spiel wahrscheinlich einfach zu klein und dann doch zu simpel, aber es ist für mich einfach wirklich, wenn wir jetzt rein in der Theorie bleiben, echt ein Kandidat für die 10 von 10 und jetzt bin ich sehr gespannt, was du mir sagst.
Ja, spannend, also ich, um so mal so kurz zusammenzufassen, ich war auch sehr angetan, muss aber auch sagen, dass das Spiel eine rapide Halbwertszeit hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt korrekt ausgedrückt war, was ich sagen will. Je länger man es spielt, desto mehr verliert es an seiner Faszination, an seiner Wirksamkeit. Das haben natürlich irgendwie alle Spiele so ein bisschen zu eigen, aber das Spiel hier ganz besonders. Und vielleicht können wir hier auch einfach mal einsteigen. Du hast auch schon von Humor und so gesprochen. Vielleicht heben wir uns das mal als so eine Art übergeordnetes Thema noch auf und gehen erstmal ganz nah an das Spiel ran und sprechen mal darüber, wie gut uns gefällt, wie es eigentlich funktioniert, wenn wir da einsteigen wollen. Also ganz grundlegend die Struktur. Ich habe es ja schon erklärt, wie es funktioniert. Ich finde, das funktioniert in sich als Idee und als Spielsystem total gut, dass man zum einen sagt, man startet diesen Tag immer wieder neu und erlebt dann oder vielmehr, man dippt dann aktiv in die unterschiedlichen Geschichtsstränge und Erzählstränge der anderen Kinder rein und kann selber so ein bisschen entscheiden, wo möchte ich denn nachgehen und was interessiert mich, was finde ich vielleicht gerade lustig oder wo stolper ich zufällig rein. Und das kombiniert mit der Tatsache, dass man eben nur eine beschränkte Anzahl an Aktionen pro Phase des Tages hat, wird das Ganze wirklich zu einem richtigen Rätselspielchen, weil man manchmal dann in Momente kommt, wo man ganz genau weiß, was man tun muss, aber schon absehen kann, mir reicht die Anzahl der Aktionen gar nicht mehr. Keine Ahnung, wenn es dann darum geht, dass ich eine der anderen Kindergartenmädchen zum Beispiel als meine Freundin haben möchte und dann klappt das auch und dann hat die plötzlich ganz viele Aufgaben für uns und sagt dann, hier, hol mir doch mal was zu essen. Und dann holst du was zu essen und dann sagt sie, nee, das ist ist aber nicht vegan. Und dann sagt man, ach du liebe Zeit, dann muss ich irgendwo anders in dieser Cafeteria hingehen und was Veganes holen. Dann gebe ich ihr was Veganes und dann sagt sie, ach vielen Dank. Aber sag mal, warum hast du noch Blut im Gesicht? Wasch das doch mal draußen ab. Und dann musst du rausgehen ins Bad und das Gesicht waschen. Und das kostet alles Aktionspunkte. Und wenn die nicht reichen, dann sagt sie natürlich, ja sorry, du bist jetzt zu spät dran. Das können wir vergessen hier mit uns. Und dann ist quasi dieser Erzählstrang gescheitert. Und das ist so ein einfaches Beispiel dafür, wie knifflig dieses Spiel eigentlich werden kann. Und ich fand das tatsächlich in der Grundanlage erstmal total gut. Aber, und da bin ich mal jetzt gespannt, wie es dir geht, ihr habt gemerkt, das Spiel verliert so ein bisschen an Wirkung, je länger man spielt und in je mehr Erzählstränge man schon mal reingeschaut hat. Weil am Anfang ist ja noch alles neu. Dann sitzt man da auf dem Pausenhof und denkt sich, ach guck mal, egal mit wem ich rede, ich entdecke hier neue Geschichten, die auch vielfach miteinander verbunden sind. Die Kinder untereinander haben auch eine Beziehung und eine Geschichte, die erst offenbar wird, wenn man eine Weile spielt. Aber wenn man dann mal so einen Punkt erreicht hat, und das ist ja eigentlich auch unvermeidbar leider, aber wenn man mal so einen Punkt erreicht hat, wo man mal überall so reingedippt hat, dann kennt man halt die ganzen Anfänge der Erzählstränge schon und muss dann sich auf einen committen und sagen, okay, dem folge ich jetzt. Und dann kommt so ein Problem mit ins Spiel wortwörtlich, das mich so ein bisschen genervt hat. Ich kann keine Gespräche vorspulen. Also ich muss mich immer durch die teilweise, also etwas schon längeren Gespräche durchklicken und jede Textzeile mitnehmen und immer die Antworten wählen und kann nicht sagen, alles klar, ich kenne das jetzt schon, bitte bring mich zu dem Punkt, wo ich eine Entscheidung treffe. Und dadurch wurde es auf eine Dauer so ein bisschen langwierig. Wie ging es dir denn damit?
Da gehe ich sogar mit. Ich habe das nicht so stark empfunden tatsächlich, weil ich finde, dass der Text in diesen Textboxen, der läuft relativ schnell runter. Und ich muss halt auch sagen, das hat so diesen klickigen Soundeffekt, den ich halt auch total genossen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und immer wenn dieser Text dann so runterlief, dachte ich, ah, schön, hör nicht auf zu reden. Ich liebe diesen Soundeffekt, bitte mehr, bitte mehr. Und also, ich weiß nicht, vielleicht, ich kenne es auch so ein bisschen aus, welches Spiel war so, Beyond Two Souls, das ist ja auch so ein bisschen ein Stück weit, du hast so viele Erzählstränge, denen du nachgehen kannst, und ich denke, wenn du halt ganz generell was mit diesem Genre anfangen kannst, dann hat man da wahrscheinlich auch einfach einen längeren Atem und kann das eher aussitzen. Ich glaube, es kommt auch so ein bisschen drauf an, welche Stories man zuerst komplettiert. Also es gibt Stories, die kann man erst dann komplettieren, wenn man andere durch hat, wenn man dann besondere Items dafür braucht. Vielleicht kommt es auch ein Stück weit darauf an. Und gut, am Ende des Tages ist es auch so ein klassisches Trial and Error. Einfach, du musst gucken, was funktioniert nicht. Ich meine, dafür gibt das Spiel einem immerhin an die Hand, dass man die Räume nochmal neu starten kann oder dass ein Tag auch einfach mal sehr schnell kurz neu gestartet ist. Das war für mich dann so, ja okay, dann klicke ich mich jetzt halt nochmal durch. Aber ich verstehe den Kritikpunkt auf jeden Fall. Also wenn man da eh nicht so dafür prädestiniert ist, dann kann ich verstehen, dass man, wenn man dann irgendwie zum 10. Mal in der Cafeteria landet, wenn man jetzt erst bei der zweiten Story ist, wenn man sich halt selber durchklicken wollte, da kann ich verstehen, dass man sich dann irgendwann so denkt, so, oh, jetzt muss ich mir wieder anhören, was der Hausmeister zu sagen hat, jetzt muss ich Cindy wieder zuhören, jetzt sagt die wieder, dass sie was Veganes zu essen haben will, jetzt muss ich da wieder hinstapfen. Das kann ich schon auch verstehen. Aber ich war jetzt halt nicht der Typ Spielerin, die sich daran großartig gestört hat, glaube ich. Ja.
Dafür sind die Geschichten halt, finde ich, cool. Also, um vielleicht mal so eine zu illustrieren, wir wollen ja auch nicht so viel verraten für die, die es noch spielen wollen, aber um es mal zu illustrieren, eine, die ich auch wirklich mochte, war, man geht dann frühs auf den Pausenhof und hat so zu Beginn, bevor dieser immer gleiche Tag beginnt, die Möglichkeit, so ein bisschen die Faktoren zu verändern, in dem Sinne, dass man in dem eigenen Kinderzimmer daheim Gegenstände mitnehmen kann. Und je nachdem, wie lange man dieses Spiel schon gespielt hat und was man so freigespielt hat an Gegenständen, indem man andere Erzählstränge beendet hat, desto reicher wird die Auswahl an besonderen Gegenständen, die man auch mitnehmen kann. Und eine Sache, die von Anfang an möglich ist, ist, dass man zum Sparschwein greift und sagt so, ich nehme einfach mehr als die $2.50 mit, mal gucken, ob ich das Geld irgendwie im Laufe der Erzählstränge und des einen Tages noch brauchen werde. Und wenn du dann richtig zupackst und plötzlich $10 in der Tasche hast, oder sind es 5, ich weiß gar nicht mehr, ist egal, super 10. Viel Geld, dann kommst du in diesen Tag rein und bevor der Kindergarten losgeht, tauchst du da auf, ne, und triffst sie mit den anderen Kindern vor dem Kindergarten und dann kommt der Kindergartenbully und sagt, hey, ich rieche, du hast mehr Geld dabei als sonst. Her damit. Und dann kannst du eben sagen, nee, dann schlägt er dich tot. Und wenn du sagst, ja, dann gibt er dir das Geld, gibst du ihm das Geld. Und dann beginnt eine Questreihe, die ich wirklich toll fand. Dann kannst du zur Kindergärtnerin gehen, Brille, dutt, dickbusig, also es sind Extrembilder, die hier gezeigt werden, entweder in der Körpergestalt oder vor allem in den Charaktertypen der Figuren, das sind alles so Extreme, also der Junge, der cool, nur coole Freunde haben möchte, das Prinzesschenmädchen, das ihren Boyfriend haben will, der Außenseiter, der irgendwie offenbar nicht so richtig weiß, wo er eigentlich gerade ist und so vor sich hin murmelt. Das sind so Klischeebilder, aber die funktionieren halt in der Geschichte ganz gut. Und dann geht man zu dieser Kindergärtnerin und sagt, hallo, der hier hat mir Geld abgenommen. Und statt, dass sie dann sagt, okay, alles klar, mein Kind, ich helfe dir, sagt sie dann, okay, also, wir machen jetzt Folgendes, wir bringen hier alle um. Und ihre Idee ist dann, das zum Anlass zu nehmen, endlich die nervigen Kinder alle von dir beseitigen zu lassen. Und dann hackt sie mit dir einen Plan aus und gibt dir durch den Tag hindurch so kleine Tipps und Anweisungen, wie man die einzelnen Kinder beseitigen kann. Und dann gibt es echt so Szenen, also das ist so, also lustig tatsächlich dann auch. In der Cafeteria zum Beispiel ist der Hausmeister und der hat so einen Keksstand und dann kann man da hingehen und ihm sagen, hey, du hast Biscuit falsch geschrieben, also das Wort für Plätzchen, für Keks auf deinem Stand da. Und dann sagt er, wer hat dir denn das gesagt? Und dann kannst du sagen, hier, das eine Kind, der da halt mit Brille rumsteht und der normalerweise dein Shophändler ist. Und dann sagt der Hausmeister, oh, dem zeig ich's. Und dann läuft er zu dem Nerd hin und sagt so, ey, du Nerd, kannst du nicht hier die Buchstaben anderer Leute in Ruhe lassen? Und schlägt ihn halt mit seinem Stock kaputt und tot und dann blutet der. Und dann sagt er so, es müsste hier meine Grenze gezogen werden. Und dann geht das Spiel einfach normal weiter. Und dann sagt halt die Kindergärtnerin, ach toll, alles super. Und ach, das ist alles so bizarr. Und was ich damit illustrieren will, ist, die Geschichten eskalieren sehr schnell, ob man jetzt scheitert oder nicht. Und es geht oft dann in so ein gewaltvolles Extrem. Und ich muss aber sagen, die sind so auf diese Weise bizarr, humoristisch und lustig, weil so ein Kontrast entsteht zwischen der kinderfreundlichen Inszenierung erstmal und dann diesen Gewaltakt, ne? Ich fand's faszinierend, das Ding zu spielen.
Ich auch, und vor allem auch dieser trockene Humor, der dann halt immer drauf folgt. Irgendwie, also es eskaliert ja dann nie in die Richtung, dass dann alle ausrasten und keine Ahnung, und oh Gott, hier ist jemand gestorben und so, sondern es ist halt einfach immer nur so, ah ja, okay, also so South Park ähnlich tatsächlich, also irgendjemand stirbt und es ist halt nur so, ja, okay, cool. Also eine Story ist auch meine Lieblingsstory tatsächlich, ich werde nicht verraten von welchem Kind, aber auf jeden Fall wird dieses Kind am Ende des Tages beim Spielplatz vom Hausmeister belästigt oder halt angestarrt oder so, und heißt, okay, wenn wir hier jetzt nichts machen, wenn wir den Hausmeister jetzt nicht ablenken, dann stirbt dieses Kind, und wenn wir den ablenken, dann kann der entkommen, weglaufen, keine Ahnung, aber wir müssen dieses Kind jetzt retten. Und dann kann unser Protagonist hingehen und was hinter den Hausmeister legen, ich weiß gar nicht mehr, was das war, also irgendein triviales Item, so keine Ahnung, ein Käfer oder halt irgendwas, wo man sich so denkt, so ja, okay, jetzt gucken wir mal, was passiert. Auf jeden Fall legt man das dann dahin und der Hausmeister explodiert dann halt. Und dann liegt da halt so, seine Innereien liegen verteilt beim Sandkasten irgendwie, und dann läuft die Erzieherin hin und sagt so, oh, unser Hausmeister ist gerade explodiert. Und dann sagt halt dieses Kind so, ja, das ist er. Und er sagt, die Erzieherin einfach so trocken, wie es irgendwie nur geht, sagt sie, ja, die Ironie ist jetzt halt, dass wir niemanden haben, der das jetzt aufwischt. Und das war dann die Story, und du sitzt da vorne und denkst so, ja, okay, dann explodiert jetzt halt der Hausmeister und wir machen nichts irgendwie. Also ja, das, ich hab's total geliebt, und so sind halt alle Stories. Man geht in jede Story rein, weiß genau, okay, irgendwas Abgefucktes passiert, aber ich kann nicht behaupten, dass ich bei irgendeiner Story vorhergesehen habe, was passiert. Es war wirklich immer, okay, ich kriege jetzt dieses Item, okay, hier liegt irgendwie eine Leiche in einem Sack, okay, wie geht das hier jetzt weiter, okay, keine Ahnung, in diesen Keksen ist ein Hund drin verarbeitet oder so, also es war einfach grandios, muss ich sagen. Ja. Hast du irgendeine Lieblingsstory?
Also das war, glaube ich, tatsächlich das mit dieser Kindergärtnerin, das war wirklich mein Favorit. Ich muss aber auch sagen, und da sind wir jetzt auch schon dann bei diesem zweiten Thema, bei diesem Humording angekommen, die Geschichten da selbst, die sind jetzt nicht per se so hoch faszinierend, aber was sie machen ist, sie wecken so eine Neugier darauf, wie weit dieses Spiel eskalieren wird. Also das, was du auch gerade beschrieben hast, das sind so viele Szenen dabei, die sieht man einfach nicht kommen. Also ich war auch die ganze Zeit so neugierig und ich werde jetzt nicht verraten, aber ich war so neugierig, man kann in einigen der Zwischenphasen, also ist falsch gesagt, diese Phasen des Tages, da gibt es auch Momente, wo man mal ausnahmsweise die eigentlich vorgegebenen Räume verlassen kann, zum Beispiel das Unterrichtszimmer oder die Cafeteria. Und dann kommt man auf den Gang und vom Gang aus gehen einige Räume nochmal weg, so ein Klo zum Beispiel oder eben auch der Raum des Hausmeisters selbst, der die ganze Zeit ja schon so eine komische Gestalt ist. Und ich war die ganze Zeit so neugierig, was ist da drin eigentlich in seiner Bude? Und man kann tatsächlich da auch reingehen und findet dann auch Dinge, die durchaus überraschend sind. Wie gesagt, will ich jetzt nicht verraten, aber diese Neugier, was dieses Spiel alles zulassen wird und zeigen wird, die hat mich da echt durchgetrieben wie besessen. Also ich habe dann weniger gespielt, weil ich dachte, oh, Figur Cindy ist ein glaubwürdiges Kindergartenmädchen. Ich bin fasziniert und möchte wissen, was mit diesem Kind wohl passiert. Nein, es ist... Um Gottes Willen, wie wird sie wohl sterben? Also das war das, was mich immer interessiert hat. Und ich glaube, das ist aber auch gewollt. Das ist der Reiz dieses Spiels, das direkt bei eigentlich jeder Möglichkeit schon sagt, hier werden komische Dinge passieren. Und du als Spieler, Spielerin darfst jetzt nach und nach herausfinden, was wir da für dich vorbereitet haben.
Genau, und ich glaube, das ist auch so ein Stück weit der Grund, warum ich sagen würde, das ist für mich ein Kandidat für die 10 von 10, weil ich mir denke, das Spiel maßt sich ja quasi an, dich durch diese Stories so oft es irgendwie geht durchzudrücken, und es will auch, dass du scheiterst, das macht es ganz bewusst, dadurch beispielsweise, dass Cindy sagt, sie will was Veganes, dann bringst du was Veganes und dann passt halt irgendwie doch nicht, oder du bringst halt irgendwas zu essen, wenn sie sagt, sie will was zu essen haben und dann ist es nichts Veganes, so rum stimmt's, und ich find's geil, weil das ist so eine Art Selbstbewusstsein, dass ich halt, ich suche das vergeblich bei anderen Videospielen, also ich kenn's doch von den aktuellen Pokémon-Editionen beispielsweise von Karmesin und Purpur, das sind so Spiele, die fesseln auch und die treiben auch an, aber bei denen, ich habe die Spiele ganz lange gespielt, ohne Spaß zu haben, aber es hat mich einfach angefixt. Also ich wollte spielen, ich wollte noch dahin laufen, noch das Pokémon fangen, noch die Mission irgendwie machen, aber ich hatte keinen Spaß dabei. Und bei dem Spiel war es einfach ganz anders. Deswegen war es für mich einfach so ein, okay, es geht doch, dass sich ein Videospiel so einfängt, dass du sagst, okay, ich drücke mich jetzt halt nochmal durch diesen Dialog mit diesem Kind, das mir das Geld abnehmen möchte, weil das macht man ja jeden Tag oder jeden Tag, den man das neu startet, macht man das durch. Und natürlich nervt es nach dem 10. Mal, aber man weiß halt genau, ich mache das jetzt und dann mache ich noch das und das und das und dann gucke ich, wie es da weitergeht. Und das war halt, das hat mich wirklich beeindruckt an diesem Spiel. Und wie gesagt, deswegen pushe ich es auch wirklich fast auf die 10 hoch, weil ich habe das in dieser Intensität habe ich das noch bei keinem anderen Videospiel so erlebt.
Man muss aber auch nochmal unterstreichen, also ich stimme dir vollkommen zu, ich muss dir aber auch nochmal unterstreichen, damit das auch nicht falsch da draußen rüberkommt. Das Spiel ist jetzt nicht so eine Gore-Sendung, wo man eigentlich nur von einer gewaltvollen Szene zur nächsten wackelt, sondern dazwischen sind tatsächlich diese Rätselgeschichten und die sind als Rätsel, also zumindest für mein Hirn, teilweise schon wirklich nicht so einfach gewesen. Also ich hatte zum Beispiel ganz oft den Moment, dass ich genau wusste mittlerweile, was ich machen muss. Also ich habe die Geschichte mehr oder weniger erfahren und weiß jetzt, welche Schritte ich machen muss, um diese Geschichte auch wirklich zum Ende zu bringen. Keine Ahnung, so und so viele Gegenstände kaufen, diesen Gegenstand zu dieser Szene bereithalten, da und da so viel Geld in der Tasche haben. Nur hat irgendwie am Ende alles dann doch nicht zusammengepasst, weil mir ein Schritt zu viel war, den ich machen musste. Also ich wusste, wie man eine Geschichte löst, aber die Anzahl der Aktionen hat nicht ausgereicht. Und das bedeutete, ich musste irgendwie früher schon versuchen, diese Kette an Aktionen und Zusammenhängen in Trab zu kriegen. Und das war für mich ganz oft so eine knifflige Angelegenheit zu überlegen, wie komme ich denn noch früher da an diesen Punkt, wo ich all das lostreten kann. Und da saß ich wirklich knobelig davor. Also hattest du Kopfnussmomente? Also ich, wie gesagt, ja. Und deswegen will ich nochmal unterstreichen, für mich zumindest, das ist auch ein Rätselspiel gewesen.
Das war es in der Tat. Und ich, da kann ich ja vielleicht einfach die Überleitung machen. Ich hatte mir ja für dieses Spiel vorgenommen, es weitestgehend ohne Tipps durchzuspielen. Und ich hatte auch gesagt, ich werde es mit Block und Stift machen, das ist mir ganz egal. Ich werde einfach versuchen, es so hinzubekommen, dass ich diese Tipps nicht brauche, die ja wirklich echt schön gestaltet sind. Und also das Spiel regt einen ja auch an, die Tipps, die es vorgibt, zu benutzen. Dafür sind sie da. Es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie, das kenne ich aus anderen Videospielen, da kommst du halt wirklich einfach nicht weiter und dann wird da irgendwie so nonchalant irgendwas eingeblendet, wie es jetzt weitergehen könnte. Nee, ich finde, die Tipps sind wirklich süß und die helfen auch wirklich weiter. Und es ist auch sehr, sehr schwierig, den Überblick zu behalten. Also es gibt nicht so viele Storylines, aber die sind in sich so kompliziert aufgebaut und so vielschichtig auch. Also wie du jetzt gerade auch schon sagtest, deine Erfahrung war, wenn du unten in diesem in diesem Baum was falsch gemacht hast und du bist dann bei der Krone angekommen und dachtest so, okay, jetzt hab ich's, dann hat doch irgendwas nicht gestimmt, hat irgendwie doch ein Aktionsapfel gefehlt oder 25 Cent oder so. Und das war dann am Ende leider auch das, was mir echt das Genick gebrochen hat bei der ganzen Sache, weil einerseits glaube ich schon, dass es möglich ist, dieses Spiel ohne die Tipps durchzuspielen, aber ich meine, dass es dann doch hin und wieder Situationen gibt, in denen man nicht drumherum kommt, es sei denn, man klickt sich einfach wirklich wie doof durch dieses Spiel, weil man kann beispielsweise Monsterkarten sammeln und eine davon, das weiß ich noch ganz genau, die kriegt man nur, indem man beim Spielplatz, ich weiß nicht, hinter die Rutsche läuft und da halt dann einfach die Aktionstaste drückt quasi und das kann man nicht wissen, das kann man einfach nicht wissen, das ist eines dieser Collectibles. Entweder du läufst mal aus Versehen an einem Busch vorbei und drückst halt einfach, keine Ahnung, den A-Knopf und findest dann aus Versehen etwas. Oder du kriegst halt einfach den Tipp, dass es da liegt. Oder du suchst wirklich im Internet danach, wo dieses Collectible liegt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hasse solche Collectibles. Ich weiß noch, ich habe Uncharted 4 auf die Platin-Trophäe hin durchgespielt. Und das ist einfach so, also ich saß da dann wirklich auf dem Sofa und ich musste parallel halt mein iPad offen haben und hatte da so ein Collectible-Walkthrough offen, damit ich einfach wusste, okay, jetzt muss ich dahin laufen, jetzt muss ich da dieses Collectible holen. Und ich muss halt ehrlich sagen, also wenn ich einen Ratgeber aus dem Internet brauche, um ein Collectible zu finden, dann ist es kein gutes Collectible. Also es sollte schon so gefunden werden können, dass wenn man das Spiel nicht normal durchspielt, also Collectibles sollten nicht für den normalen Playthrough da sein, sondern es sollte wirklich für die Leute da sein, die sich sagen, das Spiel, das hat mich angefixt, das bedeutet mir was, ich möchte jetzt wirklich gucken, dass ich hier jede Ecke abgesucht bekommen und dann so viel wie möglich finden. Für diese Leute sollten Collectibles da sein. Und Collectibles sind für mich nicht, ich laufe aus Versehen mal hinter die Rutsche, drücke den A-Knopf und finde was. Und genau solche Collectibles gab es halt hier in Kindergarten. Und ich hatte es vorhin auch schon erwähnt, es gibt halt Stories, die kann man nur durchspielen oder nur beginnen, indem man halt Items aus den anderen Storylines hat. Und es wird immer mal wieder angedeutet, aber manchmal auch nicht deutlich genug. Also es wird manchmal so ein bisschen hervorgehoben durch dadurch, dass Teile des Satzes gelb markiert sind oder so. Also einfach der Tipp so, hey, merk dir das mal für später. Und das sind am Ende aber sehr, sehr viele Dinge, die ja dann auch nicht wirklich auf die einzelnen Storylines abzielen. Also wenn, keine Ahnung, Jerome irgendwie sagt so, hey, du könntest hier später, was weiß ich, einen Pack Zigaretten kaufen oder sowas, dann verbindet man ja diesen Zigarettenpack nicht automatisch mit irgendeiner Storyline, wo das reinpassen könnte, sondern dann muss man sich ja denken, okay, könnte das jetzt zur Cindy-Story passen, zur Nugget-Story, zur Billy-Story, was auch immer. Und das sind halt so Sachen, das kriege ich durch Blocknotizen nicht hin. Also ich habe dann wirklich, ich habe die Tipps gebraucht. Ich habe es nicht hinbekommen, dieses Spiel ohne Tipps durchzuspielen. Vielleicht hätte es funktioniert, wenn ich ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte. Ich hatte in den vergangenen Wochen, war relativ trubelig. Ich hatte jetzt auch nicht so viel Zeit, mich wirklich so reinzufressen, wie ich es vielleicht hätte sollen oder können. Aber ich muss auch ehrlich sagen, also wenn ich das gemacht hätte, auch da hätte ich dann nicht die Garantie gehabt, dass ich dieses Spiel wirklich ohne Tipps hätte durchspielen können. Deswegen bin ich insofern halt dann an meinem eigenen Vorhaben gescheitert. Aber ich muss halt auch ehrlich sagen, wie gesagt, gerade auch bei solchen Collectibles, ich weiß nicht, wie du zu solchen Collectibles stehst, aber ich mag es halt gar nicht, weil wie gesagt, es setzt voraus, dass man das irgendwo nachgelesen hat oder man hat ja einfach Glück und man kann sich nicht in jedem Spiel, in jedem Raum, den man betritt, durch jede Ecke an jedem Möbelstück vorbei mit A durchklicken, bis man auf gut Glück irgendwas findet. Also das ist ja einfach Quatsch und so sollten Videospiele auch nicht aufgebaut sein und auch Collectibles sollten so nicht sein. Deswegen zusammenfassend, ich bin mit meinem Vorhaben gescheitert. Ich hatte dennoch sehr, sehr viel Spaß damit, auch eben weil es so komplex ist. Also ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich zum letzten Mal ein Videospiel durchgespielt habe, bei dem ich wirklich so viel Köpfchen gebraucht habe. Aber ja, hab's nicht hinbekommen. Ja.
dieses Hint-System, vielleicht um das nochmal kurz zu erklären, wie das aussieht, das ist tatsächlich wirklich getrennt von dem eigentlichen Spiel, also das ergibt sich nicht aus dem Spiel heraus, da muss ich zum Beispiel an das letzte Monkey Island denken, da das, was ganz frisch rausgekommen ist, was ja so eine super coole Lösungshilfe hatte, da findet man in der Story ein Buch und das kann man dann wirklich direkt im Spiel heraus anwählen und dann gibt das Buch abgestuft Lösungshinweise, je häufiger man nachfragt oder man kann auch direkt sagen, gib mir eine eindeutige Lösung, dann kann dieses Buch so ein bisschen kontextsensitiv dir Hilfestellung geben und verrät nicht sofort alles. Das ist so eng verbunden mit der Spielwelt, hier aber richtig getrennt. Du musst raus in die Optionen quasi und dann in das Hint-Übersichtsbildchen gehen und siehst dann eine ganze Reihe von Kacheln. Und all diese Kacheln stehen für die verschiedenen Abschnitte in verschiedenen Erzählsträngen. Und je nachdem, über welche Erzählstränge man so stolpert und was die Kinder einem so sagen, dann füllt sich dieses Kachelfeld allmählich und man sammelt die Hinweise. Oh, liebe Autofahrerinnen, Autofahrer, das ist bei mir, Entschuldigung, ja, da ist er wieder. Genau, das heißt, dieses Kachelfeld füllt sich mit Hinweisen und mit Gedanken. Und die sind tatsächlich super hilfreich, weil sie wirklich eigentlich oft, also eigentlich immer ehrlich gesagt, sehr konkret sagen, was für dich hier gerade der wichtige Tipp ist. Also keine Ahnung, wenn du mit, ich denke mir das jetzt aus, wenn du mit Cindy sprichst, dann wird automatisch der Hinweis zum Beispiel bei ihr freigeschaltet, um Cindys Erzählung durchzuspielen, brauchst du keine extra Items. Das ist sogar tatsächlich ein echter Hinweis aus dem Spiel. Und das ist ja super hilfreich, wenn man direkt weiß, alles klar, mit Cindy kann ich anfangen, da brauche ich keine Vorerfahrung, keine anderen Items. Und sowas gibt's da. Was mich aber, also das konnte ihr kaum glauben, ehrlich gesagt, überrascht hat, war, die Hinweise werden nicht gespeichert, wenn man während des Tages scheitert. Das fand ich krass. Also wenn du, sagen wir mal, und das ist auch mir häufiger passiert, wenn du so einen Erzählstrang spielst und dann wirst du in der letzten Phase des Tages, bevor du quasi nach Hause gehst und alles speichern kannst, wirst du umgebracht von einem anderen Kind, wegen eines Zusammenhangs, den du so hast nicht kommen sehen, dann musst du nicht nur komplett neu den Tag starten, weil oft dieses Problem schon in den ersten Phasen des Spiels passiert ist und es nicht reicht, diesen einen Raum zu wiederholen, was das Spiel auch anbietet. Und dann musst du alles nochmal neu spielen und die Hinweise, die du gesammelt hast, werden alle gelöscht. Und das fand ich hart. Also,
das ist
dass das wieder weg,
gell?
Ist, das ist wirklich komisch, ja.
Ja, das gibt's nicht oft. Normalerweise ist es ja wirklich so, wenn man einfach einen gewissen Punkt erreicht hat, wird's automatisch gespeichert.
Ja.
Aber ja, tatsächlich, so das anspricht, das, ja, stimmt, ich weiß gar nicht, habe ich das überhaupt jemals in einem Videospiel erlebt, dass es so ist, weil, nee, also normalerweise ist es ja wirklich so, du kommst an einen gewissen Punkt und bis dahin, das hast du geschafft, weil du hast es sowieso schon gesehen, du hast es schon, ja, sowieso schon erlebt. Selbst wenn du jetzt stirbst oder irgendwas nochmal neu machst, dann ist es ja immerhin noch da, einfach wie so ein Checkpoint. Stimmt, die Hilfestellung gibt's in Kindergarten nicht.
Ja, da war ich ein bisschen irritiert. Also da muss man, glaube ich, vielleicht ganz oldschool sich vielleicht tatsächlich sogar, ich weiß nicht, Notizen machen oder Screenshots und das System so ein bisschen umgehen, weil ich sehe auch den Mehrwert nicht. Für mich ist das ein bisschen frustrierend gewesen, diese Tipps dann wieder zu verlieren, die man ja eigentlich freigespielt hatte und die sind dann doch teilweise auch etwas komplexer, sodass man also sich das nicht einfach merken kann. Das mit Cindy war einfach, aber wenn dann so Dinge stehen wie Charakter X braucht und das ist der Tipp, diese drei Gegenstände, dass er mit dir überhaupt erst spricht, das ist schon schnell vergessen, ehrlich gesagt, nach einer halben Stunde. Und wenn das dann weg ist, das fand ich ein bisschen arg schwierig, die Entscheidung.
Ja, ich erinnere mich auch noch an einen Tipp, da stand irgendwie, du brauchst ein spezielles Item, bevor du die Mission mit Nugget starten kannst. Ja. Und dann denke ich mir halt, ja, das habe ich jetzt auch schon mitbekommen, dass man bei Nugget nicht ganz, also nicht einfach anfangen kann. Das kann man so oft probieren, wie man möchte, wenn man dieses Item nicht hat. Aber das war halt auch so ein Tipp, wo ich halt davor saß und mir dachte, ja, schon klar, welches Item? Und ja, da muss man sich halt auch wieder durchprobieren. Und gut, ja, in der Hinsicht fordert Kindergarten halt total. Das stimmt schon. Das spielt halt auch in diese Komplexität rein. Muss man mögen. Verstehe ich aber auch absolut, wenn man sagt so, boah, nee, da habe ich keinen Bock drauf und das sind einfach Sachen, so Quality-of-Life-Sachen auch, würde ich behaupten, die man einfach in dieses Spiel hätte implementieren können. Man hat sich sicherlich bewusst dagegen entschieden, aber muss man dann halt auch damit leben, dass es manche SpielerInnen dann halt auch nervt.
Ja, ich muss auch sagen, ich war auch ganz beeindruckt, was Leute da geschrieben haben, die sich da offenbar auf diese Weise ohne richtiges Hint-System durchgequält haben, was auch nochmal unterstreicht, wie viel Zeit man in dieses Spiel stecken kann, wenn man es wirklich auch durchspielen will. Ich las von Leuten, die haben 9 Stunden gebraucht. Und da gab es viele Leute, die das geschrieben haben, also unabhängig voneinander, wo ich mir dann auch dachte, okay, also ich habe tatsächlich, lass mich nicht lügen, ich glaube 6 Stunden, 7 Stunden gebraucht, um dann wirklich auch das alles jetzt mal gesehen zu haben. Aber du, am Ende war es echt eigentlich nur noch genervtes, oh komm, ich weiß schon genau, was jetzt gemacht werden muss, aber ich muss jeden Dialog mir nochmal angucken und anhören. Das war dann nur noch so vervollständigen Spielchen. Aber der Weg dorthin ganz zu Beginn, den fand ich toll. Aber am Ende, also dann ab der 6., 7. Stunde, du, das war dann, also wenn man das Gefühl hat, das meinte ich voll mit der Halbwertszeit, man hat jetzt mal alles gesehen und muss nur noch die Teile richtig arrangieren, dann verliert das Spiel ganz schnell, zumindest für mich, den Reiz.
Was würdest du denn dann abschließend diesem Spiel geben? Also wenn du es jetzt wirklich bewerten müsstest auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr spielt es für dich dann am Ende wirklich in das Gesamtrating mit rein einfach? Also wenn man das alles nochmal neu betrachtet mit wie umfangreich, wie komplex, wie, also ich finde, ich kenne auch kein anderes Spiel, das so ist wie dieses Spiel. Deswegen, ja, wie sehr hat dir das dann den Spielspaß am Ende doch verdorben oder getrübt?
Also eigentlich muss ich sagen, hat mich das schon richtig genervt. Aber jetzt kommt der Twist, und der ist eigentlich ganz seltsam, weil der so außerhalb des Spiels passiert. Und zwar folgendes: Das Spiel kostet 3,99 € regulär. Und normal, also aktuell ist es sogar im Rabatt 1,99 € nur, aber 3,99 € sind 4 €, sind nicht mal 5 €. Das ist heutzutage, da kriegst du nicht mal einen Döner dafür, für 4,99 €. Das ist ja tatsächlich leider, also für 3,99 €, um Gottes Willen, da kriegst du ja nichts dafür eigentlich mehr. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe es natürlich jetzt weit getrieben, weil wegen des Podcasts, aber wenn ich jetzt privat gesagt hätte, okay, ich habe jetzt wirklich, weiß ich nicht, 3 Stunden gespielt und habe wirklich sehr unterhaltsame Momente gehabt und überraschende, brutale Wendungen und das Spiel hat mich mit seinem Humor wirklich oft zum Schmunzeln gekriegt, das wäre vollkommen okay. Also 3 bis 4 Stunden für nicht mal 4 €, da hätte ich dann gesagt, geil, es passt super. Aber wenn jetzt mir gesagt worden wäre, das Spiel kostet 15 € und ich muss jetzt 7 Stunden spielen und am Ende ist es nur noch eine Quälerei mit dem Durchjagen und endlich alles mal so machen, wie das Spiel es von mir will, dann hätte ich da sehr wenig Spaß damit gehabt. Also in dem Fall tatsächlich spielt dieser externe Faktor des Geldes für mich da echt eine Rolle, weil ich mir denke, 3,99 €, das ist, also da kann man nichts sagen, da steckt so viel Spiel drin und das Spiel ist am stärksten, wenn man nicht alles davon rausholen will. Das war mein Eindruck.
So, und jetzt mache ich einen extremen Schlenker. Ich komme nochmal zu meinem Tweet zurück über die Pokémon-Haupteditionen.
Oh
so.
Gott.
Ich habe die erste Generation nur deshalb so hoch gerankt, weil die für damalige Verhältnisse, es waren Pioniere. Die Spiele sind wahnsinnig schlecht gealtert, natürlich. Aber sollte ich sie deswegen dann heutzutage in die Kategorie E packen, nur weil wir jetzt halt 20 Jahre später sind und einfach ja ganz andere Konsolen haben, ganz andere Grafiken haben? Weil ich glaube halt einfach, ich würde diese Spiele heute auch nicht mehr spielen. Ich hätte heute keinen Spaß mehr mit Pokémon Rot, Blau oder Gelb. Aber soll ich sie deswegen dann schlecht bewerten, einfach weil es damals nicht anders möglich war? Und das habe ich da halt einfach in Betracht gezogen, weil ich halt genau wusste, okay, jetzt ist Generation 1, heute scheiße, damals alles. Diese Spiele haben Kindheiten geprägt, haben natürlich auch das ganze Videospieluniversum geprägt. Und allein deswegen kann ich dir nicht automatisch eine schlechte Bewertung geben. Und hier bei Kindergarten ist es jetzt ähnlich. Da denke ich auch, hey, komm, 2 € für so ein Spiel, das ist wirklich nix. Also es ist geschenkt. Und dafür, dass man dann hinterher so viel Spaß damit hat, also finde ich, spielt da natürlich nochmal riesig mit rein. Aber ja, ich wollte es auch nur einfach mein Tweet nochmal relativieren.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich
Gas
finde,
rausnehmen.
Ich finde, die Antwort hättest du auch geben können, ohne nochmal in die Pokémon-Wunde stechen zu müssen. Ich war mir nicht sicher, ob das jetzt notwendig war fürs Argument. Aber okay.
Für mich schon. Okay, andere Frage. Okay. Ja. Was müsste ein Nachfolger von Kindergarten anders machen, dass du mehr Spaß damit hättest?
Oh, das ist eine gute Frage. Das Lustige ist ja, es gibt ja einen Nachfolger, aber
ja, genau deswegen jetzt frage ich.
Also ich kann ja mal so anfangen. Also was sich nicht ändern muss, ist zum Beispiel die Grafik und Inszenierung. Bin ganz großer Fan gewesen von diesem Pixel-Stil, nicht nur, weil ich das grundsätzlich mag, sondern weil das eine Grundlage für den Humor ist, weil der entsteht halt durch den Kontrast aus Brutalität und dieser kindergerechten Inszenierung des Ganzen drumherums. Das fand ich ganz liebenswert. Ich fand den Soundtrack total angenehm, auch wenn das eigentlich immer nur ein Musikstück ist, das aber super gut dazu passt, dieses das ist halt super lustig. Ich mag auch überhaupt die Idee des Spiels zu sagen, wir machen hier eine Zeitreise, immer derselbe Tag und du musst jetzt nach und nach diese Geschichten offenlegen, die Kinder teilweise miteinander verbinden, teilweise auch nicht und die auch ineinander übergreifen. Ich hatte da auch in der ersten Entschuldigung, ich hatte da auch in der ersten Stunde von erzählt, dieser fast schon Gänsehaut-Moment, wenn man in der Cafeteria steht und eigentlich gerade einer ganz anderen Geschichte folgt und plötzlich steht eigenständig eines der anderen Kinder auf und verlässt die Cafeteria und man denkt sich, was geht denn hier ab eigentlich? Hat die hier eine eigene Geschichte am Laufen? Sowas ist halt toll. Und auch die Gewalt, das war ja eine Sache, die mich beschäftigt hat, als meine Frage, die ich aus der ersten Stunde mitgenommen habe, wie weit das Spiel eigentlich noch geht, das hat hier wirklich, also ich dachte mir dann nicht, okay, hätte noch mehr sein können, ich war also teilweise geradezu schockiert, wie unvermittelt auch Gewalt stattfindet, auch aus Szenen heraus, wo ich es nicht erwartet hätte, also auch da blieb kein Wunsch offen, so komisch das auch klingt, das Spiel hat das voll ausgereizt und ausgenutzt. Aber was tatsächlich, und das ist das, was ich mir wünschen würde von dem Nachfolger, den es ja schon gibt mittlerweile, dass irgendwie ein Weg gefunden wird, nach hinten raus die Geschichten spannend zu halten, auch wenn man die Anfänge schon kennt. Also diese Hürde irgendwie aus dem Weg zu räumen, dass man einen Punkt erreicht, an dem man sagt, ich weiß, wie alle Geschichten beginnen, aber ich habe noch nicht alle bis zum Ende verfolgt. Und dass es irgendwie einen Weg gibt, diese teilweise wirklich zwangvollen Einstieg zu vermeiden und abzukürzen. Eigentlich nur eine Kleinigkeit, aber der Grund, der mich bei dem Spiel so ein bisschen hat verzweifeln lassen gegen Ende. Weißt du, was ich meine? Mhm. Habe ich das gut ausgedrückt?
Ja. Ja, das hast du gut ausgedrückt. Doch. Ich habe jetzt gerade auch überlegt, was der Nachfolger bräuchte, um noch besser zu sein. Aber ich weiß halt auch, ich hatte das recherchiert, der Nachfolger ist wohl deutlich schlechter als Teil 1. Witzigerweise wird in Teil 1 direkt gesagt, wir machen einen zweiten Teil. Also am Ende einer gewissen Storyline wird gesagt, ich weiß gar nicht, ich kann nicht genau drauf eingehen, weil dann nehme ich einer Story viel zu viel weg, aber auf jeden Fall wird da dann gesagt, so, ja, wir gehen jetzt zu einem anderen Kindergarten. Wo gehen wir hin? Ja, hier Kindergarten 2. Und das ist halt auch wieder so ein Schenkelklopfer, wo man sich so denkt, so, oh, die Metaebene, wir betreten die Metaebene. Ja. Genau, aber ja, also er blieb wohl hinter den Erwartungen zurück, leider. Deswegen werde ich den wahrscheinlich auch nicht spielen. Aber ja, für mich ist der erste Teil in sich perfekt, deswegen kann ich da auch nicht groß wirklich was dazu sagen. Zusammenfassend, also ist für mich einfach ein super Spiel gewesen.
Ich finde es krass nochmal, wie erfolgreich das ja offenbar war. Also man kann es ja heute noch so ein bisschen nachempfinden, fast 6500 Reviews auf Steam, zwar seit 2017, aber hey, das kommt offenbar von einem Entwicklerduo, die da wirklich, glaube ich, nicht so viel Entwicklungsbudget investieren mussten für dieses Spiel. Und dann wiederum, okay, das Spiel ist selbst nicht teuer natürlich, aber trotzdem, das war schon ein großer Erfolg für das, was es da so, was daraus geworden ist und dass es so ein krasses Indie-Spiel ist. Ich bin also wirklich angetan davon, dass wir das jetzt auf diese Weise mal besprochen haben und vielleicht sogar jetzt einer größeren Spielerschaft potenziell vorgestellt haben, weil das würde ich, glaube ich, auf jeden Fall nochmal betonen wollen, auch wenn ich so mein vor allem so systemisches Problem am Ende mit diesem Spiel hatte. Wie schon gesagt, alleine für die ersten Berührungspunkte mit den unterschiedlichen Geschichten und wie das dann absurd werden kann, ey, 3,99 €, Leute, ich finde, das kann man, also von mir vor dem Hintergrund eine echte Empfehlung, weil so ein Kontrast von Gewalt und gleichzeitig humorvoller Inszenierung, das habe ich noch nicht oft gesehen. Da ja Humor ohnehin in Spielen auch so ein schwieriges Thema ist, das nicht viele gut hinbekommen. Also hier, also ich war angetan. Alles in allem.
Ich auch. Und auch, also keine Ahnung, wenn mich irgendjemand fragt, so, hey, kannst du mir irgendein Spiel empfehlen, dann tue ich mir sowieso immer mega schwer damit, weil ich mir denke, okay, für viele Leute spielt halt auch einfach das Budget eine große Rolle. Und keine Ahnung, tausend andere Sachen, die damit reinspielen. Aber ich glaube, Kindergarten ist wirklich so ein Spiel, das trifft bei den allermeisten Leuten einfach irgendeinen Nerv, weil es sehr, sehr vielseitig ist. Ich meine, gut, mit dem Humor muss man halt wirklich klarkommen. Also wenn man nicht eh schon so ein bisschen
als Kindergartenkind Nägel in die Werkbank geschlagen hat.
So. Sowas, genau. Also wer so eine Vergangenheit hat, ja, der wird mit diesem Spiel sehr, sehr glücklich werden. wenn endlich mal so die ganzen, keine Ahnung, also ich könnte mir vorstellen, dass wenn es dich als Charakter gegeben hätte in diesem Spiel, dann ich glaube, ich hätte dich sehr in der Story von Nugget gesehen tatsächlich. Also,
wow, das ist der Außenseiter übrigens, liebe Leute.
Du hast mir vorhin erzählt, dass wenn du den Apfelreis nicht gegessen hast, warst du derjenige, der drin gesessen hat und alle anderen waren draußen und Sozialisierung hat nicht stattgefunden und so weiter. Also hallo.
Das war übrigens auch, also ich will auch nichts verraten, aber auch da nochmal ein Nugget, der gräbt ein Loch. Und dieses Loch war für mich die ganze Zeit eigentlich nur die Abkürzung zum Game Over Screen, bis ich dann herausgefunden habe. Und auch hier, wie gesagt, ich belasse das einfach nur bei diesem Teaser, weil es lohnt sich, das selbst herauszufinden. Das Loch ist tatsächlich so viel mehr als einfach nur ein Game Over Screen. Und als ich das verstanden habe, und wir lassen es dabei, habe ich echt gedacht, das ist schon ein cooles Spiel. Also das ist schon echt cool, was man sich da so überlegt hat. So, aber mehr will ich nicht verraten. Es ist einfach ein cooler Griff.
Das Loch war auch so vielseitig. Also ich habe das Gefühl, das Loch war irgendwie hier der Story beteiligt und halt auf verschiedene Art und Weise. Und wenn es nicht direkt beteiligt war, dann hat man immer über dieses blöde Loch geredet und man dachte sich immer nur so, was ist da unten, was passiert hier eigentlich? Und also ja, Nugget und das Loch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo ich war. Ich glaube, ich hatte bloß noch angesprochen, dass ich dieses Spiel künftig allen empfehlen werde, die mich nach einem Videospiel fragen. So.
Echt? Punkt. Also als Nennung 1 oder was?
Also gut, wenn ich jetzt natürlich hallo, guck, also wenn mich jetzt jemand nach einem Shooter fragt, werde ich nicht sagen, spiel Kindergarten, logischerweise. Aber wenn jemand zu mir kommt und sagt so, du, oh, ich, keine Ahnung, ich will mal wieder irgendwas, ich will was anderes haben, ich zock seit Jahren nach Feierabend einfach nur CSGO oder was weiß ich, dann gib mir irgendwas anderes. Dann wäre, also Kindergarten, wie gesagt, man wirft 2 Euro an den Bildschirm und hat hier ein Spiel, das einen theoretisch 10 Stunden lang begeistern kann. Also hallo?
Du machst Geräusche, ich habe die noch nie von dir gehört. Ich war gerade ganz irritiert. Du hast gerade das Geräusch gemacht, wenn Hunde durch die Tür kommen und dieses kurze so, das hast du gerade gemacht. Ich habe das noch nie gehört von dir.
Okay. Was zum Teufel?
Ja, aber tschüss.
Ich habe nur dein Internet gesponnen. What
ja, aber das kann tatsächlich sein, ehrlich gesagt. Ja, also das ist das. Also wie gesagt, ich hoffe einfach, ehrlich, dass Leute das für sich entdecken. Weil nochmal, 3,99 €, die Fallhöhe ist echt gering. So viel kostet in anderen Spielen Kostümchen. Und hier kriegt man halt die 90 Minuten bis 10 Stunden da. Rätselspaß im Grunde. Faszinierendes Ding. Und ich würde sagen, wenn du dem nichts hinzuzufügen hast, dann leite ich jetzt über in den zweiten Teil dieses Podcasts. Ich habe es zu Beginn unserer Aufnahme versucht, umständlich zu erklären. Es ist jetzt hier mein zweiter Versuch. Die Idee ist, dass wir gesagt haben, alles klar, wir spielen das Spiel und machen uns Gedanken, welche Diskussion wir anschließen können an die Spielbesprechung. Weil es ist ja hier okay, cool, ihr bekommt alles nochmal so einen coolen Twist. Und wir haben gesagt, wir wollen nicht nur über das Spiel sprechen, was wir eben getan haben, sondern wir wollen aus dem Spiel heraus ein Thema finden, das uns interessiert und das wir gern in einer im Grunde Metadiskussion, übergeordneten Diskussion mit einem Experten oder in diesem Fall einer Expertin, besprechen wollen, das so ein bisschen weiterführend ist und weggeht von Kindergarten, aber eben der Aufhänger dafür war. Und da sind wir sehr schnell auf ein Thema gekommen, was uns beide sehr interessiert, was auch kein leichtes Thema ist, aber auch gleichzeitig eines, was noch nicht so häufig besprochen wurde, und zwar das Thema Gewalt gegen Kinder in Spielen. Wir haben eine Expertin, die werde ich jetzt gleich im nächsten Segment, getrennt durch eine kleine musikalische Einlage, vorstellen, warum sie auch so wunderbar geeignet ist für diese Diskussion. Und dann werden wir mal diesen Themenkomplex so ein bisschen bearbeiten. Also Gewalt gegen Kinder in Spielen, wo findet das überhaupt aktuell statt? Wie sieht die Reglementierung aus? Wie ist das überhaupt umsetzbar? Und dann natürlich auch die Frage, wozu eigentlich? Was gewinnt ein Spiel, wenn Gewalt gegen Kinder stattfindet? Als Kunstwerk, als Spiel, als Unterhaltung, um Gottes Willen. Wo gibt es die Grenzen? Wo werden sie überschritten? Und wann sollte man das lieber mal nicht tun? Darüber und vieles mehr werden wir diskutieren. Hier aber ist noch der Raum der Kindergartenbesprechung, aus dem wir uns jetzt aber verabschieden, würde ich sagen. Und dann gehen wir einfach rüber, oder Lea? Oder hast du hier noch was zurückzulassen?
Nee, gar nicht. Ich finde nur die Diskrepanz zwischen wir lachen über explodierende Kinder und jetzt reden wir über Gewalt gegen Kinder in Videospielen. Ich finde, das haben wir wirklich beeindruckend intelligent gemacht, muss ich sagen. Also das wird für die HörerInnen da draußen jetzt bestimmt eine sehr interessante Erfahrung, nachdem wir jetzt fast eine Stunde lang über explodierende Kinder gelacht haben. Yeah. Aber ich freue mich, dass wir das jetzt auch aus einer seriöseren Sicht betrachten und ich bin jetzt sehr gespannt, was unsere Expertin, wie du sie genannt hast, uns erzählen wird.
Das ist ja tatsächlich auch das hat mich zumindest in die Richtung dieses Themas gebracht, die Tatsache, da explodieren Kinderleiber, und das ist es ja im Grunde, und man lacht darüber und sofort die Frage mir gestellt, warum, also was ist hier gerade los, dass ich das so leichtherzig aufnehme, wenn ich das in anderen Kontexten nicht machen würde. Und da spielen Faktoren mit rein, vor allem die Inszenierung, dazu werden wir jetzt kommen. Und ich glaube, das ist ein super spannendes Thema. Okay, dann rennen wir rüber, Lea, und beginnen unsere Diskussion zum Thema Gewalt gegen Kinder in Spielen. So,
gerne.
Bis gleich, Leute.
Ich pack dich wieder an der Hand.
Ja, genau. Bitte.
Und wir rennen rüber, schnell. Okay. Idiot. Okay. Kannst du auch explodieren, bitte? Danke.
Bis gleich, Leute. So, liebe Leute, da sind wir. Wir haben es geschafft, von einem Raum in den nächsten gewandert. Es war ein großes, ein weites Treppenhaus, durch das wir spaziert sind, aber jetzt hat's geklappt. Wir sind angekommen in einem Raum, in dem schon eine ganz besondere Person auf uns wartet. Hardcore-Hörerinnen und Hörer von Okay Cool werden die Stimme und auch den Namen bereits erkannt haben, sobald ich ihn nenne. Und zwar ist es Anne Sauer, Medienpädagogin und Entwicklerin bei Playing History, die vor allem Serious Games machen in Berlin. Hallo Anne.
Hallöchen.
So, und damit erklärt sich wahrscheinlich schon so ein bisschen, warum wir dich angefragt haben. Also vor allem, ich habe ja dich schon oft im Ohr gehabt, wenn es um Themen ging, die sich aus Spielen heraus ergeben, übergeordnete Themen, gerade auch vor dieser Linse der Medienpädagogik. Und weil ihr bei Playing History ja auch immer wieder Spiele macht und euch Themen annimmt, die alles anderes als leicht sind. Wie gesagt, wir haben schon oft in der Vergangenheit gesprochen und dann dachte ich mir, ich frag dich hier einfach mal an und werde mit dir und gemeinsam mit Lea diskutieren über ein Thema, das sich aus unserer Spielbesprechung von Kindergarten oder Kindergarten, wie auch immer, ergeben hat, nämlich die Sache mit der Gewalt gegen Kinder in Spielen. Ich frag mal was ganz Einfaches, Grundsätzliches. Wir haben ja dir dann gesagt, hallo, wir haben ja dieses komische Spiel gespielt, das auf viele Arten und Weisen seltsam und irgendwie auch einzigartig ist. Ich weiß aber noch gar nicht, wie es dir gefallen hat. Und deswegen frage ich einfach zuerst mal das, wie war es denn das Reinspielen, das Spielen, dieses Annähern an dieses Kindergartending?
Ja, das war auf jeden Fall speziell, sagen wir es mal so. Ich, wenn ich mir so ein Spiel angucke, gucke ich natürlich auch so ein bisschen durch die Webseite. Ne? Wenn man da genau liest, steht da ja auch schon drin. Ne? Es ist vielleicht Gewalt vorhanden und so. Und dann dachte ich, okay, lässt du dich mal drauf ein. Und dann spiele ich dieses Spiel. Es fängt an mit so einer schönen Melodie, ne? Alles toll, bunt. Kinder lachen, ne? Gleich zu Beginn. Ich so, oh, schön. Dann starte ich in meinen Montagsrhythmus des Kindergartens. Werd gefragt, ob ich noch extra Geld mitnehmen kann. Oh ja, dann kann ich mir vielleicht irgendwas Tolles im Kindergarten kaufen, ne? Und zack, werde ich im Kindergarten vom Bulli fertig gemacht, weil ich so viel Geld dabei habe. Und wenn ich dann denke, okay, ja, du bist ein selbstbewusstes Kindergartenkind, ne? Du wehrst dich jetzt. Ja, nee, hast du verloren. Und ich dachte so, okay, krass.
Ja.
Speziell. Und dachte ich so, okay, jetzt hast du was gelernt, ne? Auf jeden Fall kein Geld mitnehmen, dem Bulli ausweichen. Und in der zweiten Runde werde ich dann direkt von diesem Hausmeister mit dem Mob erschlagen. Also da war ich schon echt so ein bisschen irritiert.
Ja.
Und gleichzeitig, also klar, so das Setting, ne, ist so voll auf kindlich und süß. Und dann kommt dieser Kontrast mit diesem Inhalt. Und man merkt einfach, okay, das Spiel ist nicht wirklich für Kinder und richtet sich auch nicht an Kinder, ne? So wie es gemacht ist, so wie die Darstellung ist. Es ist einfach ein Spiel, was sich vor allem vielleicht an Erwachsene, ne, richtet, die irgendwie diese Erinnerung an den Kindergarten haben, die vielleicht auch irgendwie sich eher so negativ zurückerinnern und dann alles mal so ein bisschen überspitzt dargestellt haben wollen und dann eben eingepackt in diese kleine, was ist das, so eine Krimi-Geschichte, die man da irgendwie aufdeckt, ne? Wo ich übrigens nicht weiß, wie es ausgeht, und das würde ich irgendwie gern noch wissen. Ich habe es leider nicht zu Ende geschafft zu spielen. Ich bin irgendwann zu oft gestorben und war ein bisschen frustriert, muss ich gestehen.
Ja.
Aber das, sterben da noch mehr als dieser eine Junge, der verschwindet, also abgesehen von uns und denen, die wir zwischendurch auch verlieren, weil wir irgendwie diese Quests da lösen wollen. Aber gibt's noch andere, die da irgendwie am Schluss noch sterben oder wird es aufgestürzt? Ist der gar nicht tot?
Also wir haben, ich weiß nicht, ob Lea schon quasi zum Sprung bereit auf die Antwort ist, aber nur ganz kurz für uns alle. Wir haben diese Spielbesprechung versucht, so ein bisschen spoilerfrei zu halten für Leute, die jetzt quasi noch Interesse haben. Aber wir können, also Lea, ich weiß nicht, ob du dem gleich noch was hinzuzufügen hast, aber was ich auf jeden Fall sagen kann, es gibt ja da unterschiedliche, ich sag mal, Interessensgruppen in dieser Kindergartenkonstellation, die unterschiedliche Dinge von uns wollen. Und es gibt auch eine, ich sag mal, Partei, die hat sich zum Ziel gesetzt, dass am Ende des Tages also kein Kind hier mehr lebend rausgehen soll. Und, okay. Und also das ist zumindest vom Spiel eine der möglichen Wege, die man zumindest versuchen kann zu gehen.
Okay.
Ja, und ich glaube aber auch tatsächlich, dass je nachdem, was man spielt, ich glaube, also jeder kommt in diesem Spiel mal dran, jeder muss mal sterben. Ja. Ich glaube aber auch, der Protagonist, den du jetzt angesprochen hast, also wenn das jetzt der richtige Geschichtszweig ist, den ich jetzt im Kopf habe, dann ja, der stirbt.
Ah, okay.
Ja.
Aber das ist auch sehr, sehr schwer zu bekommen. Also ich glaube, das ist auch so ein Ending, das, also ohne das nachzuschauen, kann man das nicht schaffen. Ich glaube, die meisten Leute, die dieses Ende dann kennen, das muss man einfach auf YouTube irgendwie angucken von anderen Leuten, die das gespielt haben. Also normal kommt man da auch nicht drauf.
Ja.
Wie bist
ich fand
du denn
auf jeden Fall überraschend.
Oh, ja, bitte?
Oh, sorry.
Ja.
Ich fand auf jeden Fall überraschend, dass viel tatsächlich über einfach Try and Error passiert. Ne? Das heißt, manchmal kann ich nicht vorhersehen, was da jetzt irgendwie passiert. Da denke ich irgendwie, ich habe mich gerade mit jemandem angefreundet und kann da irgendwas Schönes machen und schwupp bin ich wieder irgendwie tot und muss dann halt im nächsten Rhythmus irgendwie das Ganze vermeiden. Das hat mich tatsächlich auch so ein bisschen irritiert, aber ja, also rein von der Spielmechanik und von den Aufgaben, die ich da habe, fand ich das eigentlich total spannend. Ich meine, ihr habt ja jetzt schon gesagt, dass ihr über die Spielmechanik schon viel geredet habt. Das fand ich total spannend. Ich fand halt wirklich diesen Kontrast zwischen kindlicher Darstellung und doch eher Zielgruppenansprache, Erwachsene, etwas irritierend.
Da würde ich noch mal gern kurz drauf einsteigen, weil das finde ich ganz spannend, dass dieses Wort jetzt schon einige Male fiel, nämlich irritierend und Irritation. Wir haben in unserer Spielbesprechung, Lea und ich, beieinander festgestellt, dass Lea diese Art von, ich sag mal, Humor, die aus den Situationen entsteht, richtig lustig fand. Also das völlig überzeichnete, plötzliche Auftreten von Gewalt, eingebettet in diese, also ja, humoristische, bunte Spielwelt. Und ich saß so ein bisschen davon, entwickelte sofort so eine Neugier und dachte mir, wie weit geht das Spiel hier eigentlich? Also welche Szenen werden hier noch gezeigt? Wo setzt das Spiel die eigenen Grenzen? Und du kommst mit einer dritten Emotion quasi um die Ecke und sagst, du warst irritiert. Kannst du das noch so ein bisschen näher erklären, was du damit genau meinst?
Also man hat natürlich immer so eine gewisse Erwartungshaltung, wenn man so ein Spiel spielt, ne, die sich halt ergibt über die Atmosphäre, die gegeben wird, die Darstellung, die Spielmechanik. Und irgendwie, wie gesagt, das ging so ein bisschen auseinander. So, ich war mir nicht so ganz sicher, bin ich jetzt tatsächlich in so einem Splatter-Spiel oder bin ich jetzt in einem süßen Spiel, ist das eher so eine Art South Park ähnliches Ding, ne? Ich konnte das nicht so richtig einordnen, was aber vielleicht auch daran liegt, dass ich tatsächlich solche Art von Spielen relativ selten spiele.
Ja, aber dein Humor ist es nicht, was du sagst, da kannst du drüber lachen.
Tatsächlich, es trifft meinen nicht so ganz, nee, aber vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, dass ich so ein paar Sachen gesehen habe, wo ich denke, okay, da könnte sich theoretisch ein Kind wiederfinden, ne? Also so Sachen wie dieser Bully da, das ist so ein klassisches Kind als Mobbingopfer, ist einfach ein Thema, was viele Kinder beschäftigt und zum Teil eben auch schon im Kindergarten. Und wenn ich dann so ein Spiel habe, was mir zeigt, hey, wenn du dich so einem Mobber quasi entgegensetzt, dann sticht er dir irgendwie das Auge aus. Weiß ich nicht. Also klar, es ist irgendwie nicht ernst gemeint, das ist mir auch klar. Und trotzdem wäre das jetzt nicht jetzt so ein Spiel, was ich von mir aus direkt spielen würde. Ich glaube, man könnte so ein Spiel auch in einem anderen Setting machen und das würde auch funktionieren.
Ich fühle mich wie ein Unmensch.
Nein, aber guck, es ist genau das Gleiche. Es gibt ja auch Leute, die mögen Horrorfilme, ne? Ich hasse halt so dieses explizite Horrorgenre. Ich kann das nicht sehen. Ich muss mir dann auch zum Teil die Ohren zuhalten, weil ich auch diese Musik dazu, ne? Das ist mir alles zu viel Spannung und zu gruselig. Das ertrage ich einfach so nicht. Und es gibt ja Leute, die finden das total cool und die haben da einfach einen Unterhaltungswert, das will ich ihnen auch gar nicht abstreiten. Ne? Das ist halt ein Genre, was es gibt und was sicherlich auch Leute gibt, die das gut finden. Das muss nichts Schlimmes sein, nur weil du das irgendwie witzig findest. Wenn du halt wirklich unterscheiden kannst, ne, zwischen diesem Spiel und der Realität, und das würde ich dir jetzt einfach mal zuschreiben, das würde ich allen erwachsenen Menschen zuschreiben.
Ja, das ist ja generell ein bisschen schwieriger, weil, also ich bin halt, keine Ahnung, Dom, du hast es schon gesagt, ich liebe einfach schwarzen Humor, ich liebe Zynismus, ich finde auch weitestgehend, dass Satire wirklich quasi alles darauf und ich kann auch echt über alles lachen. Aber wenn man das jetzt so hört, dass, keine Ahnung, ich Spaß daran gefunden habe, dass hier kleine Kinder explodieren, das klingt halt extrem schrecklich und dann sitze ich natürlich hier und hinterfrage halt einfach nochmal die eigene Moral und fühle mich schlecht, aber es ist halt einfach ein künstlerisches Setting, glaube ich, über das man lange diskutieren kann.
Genau, das finde ich halt auch nochmal wichtig zu sagen, ne? Also das ist halt kein Spiel für Kinder. Das kriegt man auch relativ schnell mit. Was mir eigentlich fast noch ein bisschen lieber wäre, wenn man das deutlicher machen würde, ne? Weil ich glaube, jetzt so ein Kind, was das so irgendwie sieht, findet es vielleicht auf den ersten Blick erstmal ganz witzig. Und klar, es gibt so diese Hürde von diesem, ich glaube, 1 Euro habe ich jetzt dafür bezahlt. Aber wenn ich jetzt irgendwie als Kind meine Mutter frage, hier kann ich das Spiel spielen, und die guckt da kurz drauf, denkt sich vielleicht so, okay, nee, ist ja alles safe. Und dann spiele ich das als Kind, dann fände ich es halt so ein bisschen problematisch, ne? Wenn das jetzt ein erwachsener Mensch spielt, auf gar keinen Fall, das ist okay, ne? Der kann damit umgehen und wenn das noch den Humor trifft, dann ist es ja genau das, was das Ziel erreichen wollte, hat es dann erreicht, so, ne? Es hat eine interessante Spielmechanik und eine interessante Darstellung, die irgendwie die Zielgruppe trifft.
Das ist auch ein ganz spannender Punkt. Vielleicht können wir da mal ganz kurz stehen bleiben. Die Sache mit der Zielgruppe, darüber habe ich so noch gar nicht nachgedacht, weil wenn wir das jetzt spielen als erwachsene Menschen, dann zumindest in meiner Wahrnehmung, und das vermute ich jetzt einfach mal, spielt eine ganz große Rolle darüber, dass eben einige Menschen darüber lachen können oder halt zumindest nicht verstört vor dem PC sitzen, dass das Ganze sehr abstrahiert ist. Also diese Darstellung in diesem Pixel-Look, und das ist alles überzeichnet und man hat eine starke Distanz zu dem, was da passiert, und es ist weit weg von einem. Es ist stark abstrahiert. Und da würde ich dich mal gerne fragen, Anne, was du glaubst oder was du weißt, wie stark oder wie gut auch Kinder und Jugendliche diese Abstraktion vollziehen könnten, wenn sie dieses Spiel spielen würden. Also, weil da habe ich gar keine Ahnung, ich kann das null einschätzen, weil ich das einfach nicht weiß. Diese Abstraktion funktioniert die auch für jüngere Spielerinnen und Spieler genauso gut wie für uns Erwachsene?
Ja, das ist eine super spannende Frage. Und Kinder sind sicherlich auch total unterschiedlich, ne? Also es wird sicherlich welche geben, die können mit 6 schon sehr gut abstrahieren, welche, die können das vielleicht noch nicht. Was ich da immer ganz spannend finde, ist die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, die ja die Alterskennzeichen ausgibt. Die hat jetzt, ich glaube, seit 2 Jahren oder so auf deren Webseite relativ detailliert aufgeführt, wann welche Alterskennzeichen gegeben werden. Und da steht nämlich auch drin, ab wann Kinder anfangen, zwischen diesem Wirklichkeitsraum und diesem Spielraum abstrahieren zu können. Und das beginnt so ein bisschen mit 6, geht so ein bisschen bis 12, aber die wirkliche Abstraktionskraft, ne, die haben sie halt erst mit 14, 15, 16. Und 14 gibt's halt irgendwie nicht so richtig, ne? Es gibt dann ab 12 oder ab 16. Deswegen sind solche Spiele, die so eine sehr starken, ironischen, sarkastischen Gehalt haben, die sind oftmals erst ab 16 Jahren freigegeben.
Ich habe mich tatsächlich auch im Vorfeld mal in diese USK-Leitkriterien, wie sie heißen, mal eingelesen. Gerade auch bei diesem Thema aus dem Jahr 2020 stammt die letzte Aktualisierung. Und da gibt es mehrere Abschnitte, die sich immer wieder drehen um die Frage der Gewalt und inwiefern die Gewaltdarstellung Einfluss haben auf die Jugendfreigabe oder eben auch nicht. Und da heißt es mehr oder weniger immer wieder wie folgt, ich zitiere einfach mal aus dem Abschnitt Aspekte der Wirkungsmacht, visuelle und akustische Umsetzung der Spielidee. Da steht nämlich, ein realistisch anmutendes Setting kann gleichzeitig eine gewisse Jugendaffinität aufweisen, welche bei der Bewertung berücksichtigt werden muss. Vor allem Darstellungen von Gewalthandlungen, Einwirkungen und Folgen sind ebenfalls dann kritischer zu beurteilen, wenn sie aufgrund ihrer konkreten Ausgestaltung als glaubwürdig, detailliert und oder realitätsnah vermittelt werden. Und da muss ich direkt mal bei dir nachfragen, Anne, wenn da steht, sind kritischer zu beurteilen, wenn sie aufgrund ihrer konkreten Ausgestaltung so und so weiter vermittelt werden. Das ist irgendwie gleichzeitig konkret wie auch schwammig. Also konkrete Ausgestaltung. Wir sehen in einer Szene ein Beispiel, wie der Hausmeister mit seinem Stock einem der Kindergartenkinder quasi im Gesicht so lange rumschlägt, bis das anfängt zu bluten und zu sterben. Ja. Und das ist ja eine sehr konkrete Ausgestaltung, aber durch diesen Pixel-Grafik-Look ist das ja gleichzeitig wieder so abstrakt. Wie würdest du das denn da einordnen?
Auch wieder so eine sehr gute Frage. Ich meine, selbst wenn es einen Pixel-Look gibt, ne, ich glaube, ich würde es nicht an der Qualität der grafischen Darstellung festmachen, wenn es irgendwie um die explizite Darstellung geht, sondern eher, wie nah ist es irgendwie an meiner Lebensrealität, ne? Also wenn ich diesen Bully zum Beispiel, der uns wirklich schlägt und blutig schlägt, bis wir auf dem Boden liegen. Das ist halt ein Ding, das gibt's ja wirklich. Ich weiß jetzt nicht, ob es das im Kindergarten gibt, wahrscheinlich in, in Brennpunkte-Kindergärten, weiß ich nicht. Aber das ist was, was tatsächlich in so einer Lebenswirklichkeit drin sein kann. Und dann fällt natürlich diese Abstraktion von Spiel und Realität sehr, sehr schwer. Wenn es irgendwie der Schuldirektor ist, der plötzlich mit einer Waffe auf uns zielt, ist das für uns in Deutschland erstmal relativ weit weg von der Lebensrealität. In Amerika nicht so. Und ich glaube, das sind so die Punkte, die ja total wichtig auch sind, ne? Oder ich weiß nicht, wir hatten früher, als ich noch pädagogische Spiele beurteilt habe, habe ich gern so das Beispiel von Naughty Bear genommen. Kennt ihr das Spiel? Lea, du musst das eigentlich total toll finden.
Aber ich traue mich gar nicht, zu mutmaßen.
Ich habe Respekt, Moment, ich guck. Oh Gott, okay, das Cover sieht schon vielversprechend aus.
Ja, weil
doch, ich habe ein neues Spiel für die nächste Folge von Okay,
Gott, das
ist, also es ist auf jeden Fall interessant, weil das hatte ich damals gern auch so in Workshops mit Eltern und Lehrkräften genommen, weil es einfach so ein paar Screenshots gibt, die einfach mega süß aussehen, ne? Und der Hauptinhalt besteht aber einfach darin, dass wir als gemobbter Teddybär Rache üben an unseren MitschülerInnen oder mit Teddybären und die entplüschen, heißt es da nur, ne? Und Aufgabe in diesem Spiel ist halt, so kreativ wie möglich diese anderen Teddys zu entplüschen. Mhm. Und das ist insofern sehr konkret, weil man dann eben versucht, zum Beispiel eine Toilette kaputt zu machen, damit ein Reparaturbär ankommt, sich über die Toilette beugt und dann drückt man den quasi ins Klo, bis derjenige ertrinkt. Mhm. Und das ist halt, also das ist so allein schon vom ganzen Setting sehr realistisch. Okay, ich muss erst was kaputt machen, damit jemand kommt, damit ich den dann ertrinken kann. So, das ist nicht so völlig aus dem Nichts geholt. Jetzt hier zum Beispiel bei Kindergarten sind es zum Teil völlig random Dinger, ne? Da ist ein Loch im Boden, guck ich mal rein, oh, jetzt bin ich tot. Oder keine Ahnung. Ihr versteht so ein bisschen, was ich meine, mhm, oder?
Ja. Mhm. Das ist auch ganz spannend. Ich war die ganze Zeit jetzt so auf diesem Ritt unterwegs, dass ich mir gedacht habe, okay, diese Grafikebene von dem Spiel, die ist so abstrakt und entfernt, das nimmt viel von der Wirkung raus. Aber wenn du zum einen dann erzählst, zum Beispiel von der Szene mit dem Schuldirektor, der die Waffe zückt, das dreht plötzlich für einen amerikanischen Spieler oder Spielerin so ein komisches, eine bekannte Situation um ins Absurde und ist gleichzeitig immer noch nah dran an dem, was man aus den Nachrichten oder womöglich sogar aus dem eigenen Leben kennt. Das hat eine ganz andere Wirkung. Und zum anderen, und da auf den Gedanken bin ich vorher noch gar nicht gekommen, es gibt, also mir fallen so viele Spiele ein, die eine völlig abstrakte Darstellung haben zu einem anderen Kontext und mir so nahe gingen. Ich musste sofort denken an Sea of Solitude. Da gibt's, also es ist ein Spiel, das in so einer wie mit Wasserfarben gezeichneten Spielwelt es sich abspielt und da geht es um ein Mädchen, das sieht aus wie eine Schattenfigur, das ist in einer überfluteten Welt unterwegs, alles ist völlig weg vom eigenen Leben und in einem der Kapitel geht es darum, also das Spiel allgemein dreht sich um die Aufarbeitung der Familienverhältnisse und so weiter und so fort und dann gibt es auch ein Kapitel, da geht es um die Beziehung zum damaligen noch Freund von der Protagonistin und dann aber auch Ex-Freund und da gibt es so eine Metapher, die das Spiel wählt in einem ohnehin schon abstrakten Spiel, in dem das Mädchen diesen Freund hat und der ist ein riesiger Eiswolf und je näher das Mädchen dem Wolf kommt, desto mehr schmilzt der Wolf und das ist eine super abstrakte Darstellung und ich habe das damals gespielt, kurz nach der Trennung und rief vor meinem Fernseher, so war das bei mir auch, das ist ja exakt meine Erfahrung, um Gottes Willen und ich war richtig fertig davon und das ist ja genau das, die Abstraktionsebene ist ja maximal, aber dadurch, dass das so nah zu dem Zeitpunkt an meinem Leben dran war, dachte ich, ich komme nie wieder aus dem Wein raus in diesem Moment.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, wenn du dir jetzt nochmal die Grafiken anguckst, ne, das ist jetzt vielleicht für uns aus Erwachsenensicht jetzt total abstrakt. Wenn du dir mal so Kinderspiele anguckst, andere Kinderspiele, die sehen genau so aus, ne? Die sind klein, süß, bunt, haben große Köpfe, diese Äpfel auch da unten, ne? Also das ist, so fern ist es vielleicht gar nicht dann von deren Lebensrealität.
Ich glaube, das gruseligste Spiel, das ich jemals gespielt habe, das heißt Corpse Party. Das ist auch so ein Pixelspiel, zu Deutsch Leichenfest wahrscheinlich, einfach direkt übersetzt. Und es ist bis heute das allergruseligste Spiel, das ich jemals gespielt habe. Ich glaube, ich habe es mich nie getraut, selber zu spielen. Ich glaube, ich habe tatsächlich nur das Let's Play angeschaut und das gibt's bei mir eigentlich nicht, weil ich bin halt auch ein sehr, sehr großer Horrorfan und ich guck alles und ich spiele alles, was mit Horror zu tun hat. Aber ein Corpse Party habe ich mich nie dran getraut, weil das hat auch so einen Pixel-Look. Aber es gibt Szenen, da, keine Ahnung, hängt sich eine Protagonistin in so einer Schultoilette. Und allein dadurch, dass dieser Pixel-Look nur erahnen lässt, wie es aussehen würde, wenn wir das jetzt in HD vor uns hätten, das hat so viel Grusel und so viel Horror und so viel Panik in mir ausgelöst, dass ich wirklich teilweise dieses Let's Play damals nicht weiterschauen konnte, weil, also das war wirklich für mich einfach Peak Horror, einfach nicht genau zu sehen, was da gerade abgeht, was da gerade abging, sondern einfach nur durch diesen Pixel-Look erahnen zu können, was da los war, das war total gruselig. Deswegen glaube ich auch, dass man die Grafik oder den Look eines Spiels komplett loslösen kann davon, wie gewaltreich es letztendlich ist.
Ja.
Ist das dann etwas, Anne, ein Spiel, auf das du schaust, mit so einer auch bedenklichen Note? Also wir haben halt vorher die ganze Zeit drüber gesprochen, klar, das ist krass und auch, wenn man drüber nachdenkt, verstörend, welche Gewaltszenen in diesem Spiel, vor allem eben auch gegen Kinder gezeigt werden. Dann aber haben wir auch immer wieder für uns im Gespräch gesagt, okay, aber es kommt noch diese abstrakte Ebene dazwischen. Aber wenn ich dir jetzt so zuhöre, da kommt was durch, was ich vorher gar nicht so präsent hatte bei uns in der Diskussion, weil wir darauf auf diesen Gedankengang gar nicht gekommen sind, so eine Art von Bedenken, wo du sagst, das verlangt zumindest nach einer irgendeiner Art von, ich weiß es nicht, Rahmung, so einem Hinweis oder irgendetwas anderem?
Ja, so ein Hinweis, ne? Oder von mir aus würde mir auch reichen, wenn die jetzt hier bei Steam diese Alterskennzeichen irgendwie drin hätten. Ich meine, es gibt ja eine Möglichkeit, sich da selbst per Fragebogen irgendwie einzuordnen. Und so ein paar Sachen wurden ja hier auch schon gesagt, dass es, weiß ich nicht, Gewaltdarstellungen gibt etc. Aber irgendwie ein bisschen klarer sichtbar. Also ich glaube, wie gesagt, wir müssen jetzt nicht sagen, um Gottes Willen, dieses Spiel hat Gewaltdarstellungen. Das darf man nicht spielen. Das ist überhaupt nicht meine Meinung, ne? Wie gesagt, das ist eine Zielgruppe, die ist halt nicht Kinder. Mir ist nur wichtig, dass es halt nicht Kinder zu sehen kriegen oder nicht Kinder spielen, weil ich glaube, das könnte möglicherweise schon so ein bisschen traumatisch sein, gerade weil eben so diese Personen im engen Umkreis in so einem Kindergarten, also die, auf die ich mich eigentlich verlassen möchte, wie den Direktor, die Betreuerin da, dass die sich ja auch gegen mich wenden. Ne? Also sowas sind einfach so Punkte, ich glaube, das ist halt für Kinder nicht hilfreich. Und gleichzeitig ist es halt nicht für Kinder. Von daher, wenn man ganz klar sagt, hey, das ist kein Spiel für Kinder, dann ist es halt das, was es ist, irgendwie eine Kunstform in einer anderen Art und Weise. Ein Spiel, was den Fokus eben auf dieses ironische, sarkastische, schwarzer Humor-mäßige legt. Und das macht's ja sehr gut.
Lea, ich würde mit meiner nächsten Frage so ein bisschen weggehen von dem Spiel selbst. Ich weiß nicht, wenn du noch was zu dem Spiel selbst hast, sehr gerne.
Nee, ich musste jetzt gerade nur schmunzeln. Ich bin gerade nochmal auf Steam gegangen, um einfach zu gucken, ob es irgendeine Art von Kennzeichnung gibt hier bei Kindergarten. Und da steht tatsächlich bei den benutzerdefinierten Tags für dieses Produkt steht zwischen dem Tag witzig und dem Tag Pixel Art steht Blut und Verstümmelung.
Ja, aber es ist so ein Wort, ne? Ich habe auch gedacht so, wow, erstmal kommt funny, gore, puzzle, Pixel Graphic, nice, violent.
Genau. Ja, genau, aber ja, darüber hinaus habe ich nichts mehr anzufügen.
Und das meinte ich halt, ne? Also man muss schon genauer hingucken, um zu sehen, was da halt für Inhalte drin sind. Und das ist halt, gerade wenn irgendwie mal Kinder gucken, vielleicht so ein bisschen schwierig.
Genau, ja.
Dann von hier aus mal vielleicht zu deiner Arbeit selbst, Anne. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt und wie gesagt, Hörerinnen und Hörer, die regelmäßig hier bei Orky Cool vorbeischneiden, die werden es eh schon wissen. Du und ihr macht Spiele, die drehen sich um die teilweise sehr ernsten Themen der Geschichte auch. Es geht zum Beispiel auch, ihr habt mittlerweile mindestens zwei Spiele, die mir sofort einfallen, gemacht, die sich drehen um verschiedene Kapitel im Nationalsozialismus selbst, mit Menschen, die dort verfolgt wurden, betroffen waren, auf welche Art auch immer. Und das sind Spiele, die alles andere als leichte Themen verarbeiten und trotzdem irgendwie einen Weg gefunden haben, in Game-Design-Sprache und auch zwischen den Zeilen und auch in den Zeilen über dieses Thema zu sprechen. Und was ich mich gefragt habe, jetzt im Vorfeld vor unserem Aufeinandertreffen, gab es denn auch mal bei eurer Arbeit den Fall, dass ihr mit diesem Thema Gewalt gegen Kinder im Spiel konfrontiert wart, wenn ihr zum Beispiel, weiß ich nicht, einen Auftrag hattet oder einen Vorschlag für ein Spiel, in dem es eigentlich kaum abzuwenden war, irgendwie auf dieses Thema zu stoßen? Und wenn ja, wie seid ihr dem begegnet, dieser Aufgabe und diesem Thema?
Ja, also wir hatten jetzt tatsächlich schon ein paar Spiele, wo es speziell um Kinder ging.
Ja.
Das eine, was ich glaube ich noch in keinem unserer Podcasts groß erwähnt habe, war Flieg-Dino, ein Spiel, was wir für Kinder aus suchtbelasteten Familien gemacht haben. Also da geht es jetzt weniger um physische Gewalt, sondern eher so psychische Gewalt, die Kinder erleben, ne? Weil sie eben in einer Familie aufwachsen, wo sie mit ihren eigenen Emotionen gar nicht so richtig Erfahrungen haben, wo sie sich selbst auch oftmals als Grund für vielleicht Missstände zu Hause sehen. Und dieses Spiel, was wir da gemacht haben, soll eben helfen, Emotionen kennenzulernen, vielleicht auch eigene Emotionen kennenzulernen und zu lernen, mit diesen so ein bisschen umzugehen. Und dazu haben wir so Kärtchen angelegt mit verschiedenen Illustrationen, die ja Elemente aus dem Alltag irgendwie abbilden sollen, ne? Wie ich irgendwie zur Schule gehe, wie ich vielleicht irgendwie mit Freunden zu Hause Fernsehen gucke und so. Und da sollten auch Illustrationen mit rein, die eben so, so ein bisschen Situationen abbilden, die eben solche Kinder aus suchtbelasteten Familien kennen. Und das war halt so ein Abwägen, ne? Wie explizit wird man da? Muss es explizit sein oder reicht es vielleicht einfach nur vermeintlich für Außenstehende vermeintlich harmlose Situationen abzubilden, wie zum Beispiel die Schulhofsituation, wo ein Kind dann kein Essen dabei hat, weil die Mutter, der Vater zu Hause es einfach nicht geschafft hat, aus welchen Gründen auch immer, dann Brot in diese Brotdose zu packen, ne? Oder wo eine Situation abgebildet wird, dass ein Kind zu Hause ist und sich schämt, die Tür aufzumachen, weil es eben sehr unordentlich ist in diesem Haus. Mhm. Und das war so eine Abwägungssache. Also da haben wir einfach total darauf bauen müssen, dass wir mit dem Projektpartner natürlich ins Gespräch kommen und gucken, ne, was sind Situationen, die tatsächlich erkannt werden auch von solchen Kindern, damit man mit denen auch darüber ins Gespräch kommen kann, aber gleichzeitig eben nicht triggern oder irgendwelche tiefen emotionalen Geschichten hervorrufen. Und da wird einfach viel diskutiert dann im Team. Gleiches war auch bei Spuren auf Papier, was du schon gesagt hast, wo es um die Krankenmorde während der NS-Zeit geht, wo ja unsere Protagonistin auch ein Kind ist. Auch da war natürlich ganz groß die Frage, ne, was wollen wir eigentlich zeigen und was wollen wir den Spielenden überhaupt ermöglichen im Spiel, ne? Und da war natürlich von vornherein irgendwie sofort klar, okay, wir möchten nicht, dass die Spielenden in so eine TäterInnenrolle schlüpfen. Das heißt, wir wollen nicht, dass sie die Spritze setzen oder dass sie die Betroffene dort ans Bett fesseln oder solche Sachen. Wir wollen auch nicht, dass die Spielenden die Briefe quasi aktiv abfangen, die von der Mutter in die Heil- und Pflegeanstalt geworfen werden. Und trotzdem muss man natürlich solche Sachen abbilden. Wie macht man das dann, ne? Wir haben dann zum Beispiel versucht, bei Spuren auf Papier in einem Kapitel diese Machtlosigkeit darzustellen, indem man einfach nichts machen kann in diesem Kapitel, ne? Unsere Anna ist da gefesselt an einem Bett und man kann daran rütteln und rütteln. Es funktioniert einfach nicht. Es passiert einfach nichts in diesem Kapitel. So kann man damit so ein bisschen umgehen. Aber auch das ist wieder Aushandlungssache. Das waren einfach sehr, sehr viele Gespräche mit unserem Projektpartnerin, wo wir Sachen ausprobiert haben, wo wir auch Sachen wieder verworfen haben und dann eben so versucht haben, einen sensiblen Zwischenschritt irgendwie zu finden.
Gerade bei diesem Spiel Flieg-Dino würde mich noch interessieren, beziehungsweise ich ahne fast schon die Antwort, aber ich weiß es eben nicht genau, deswegen frage ich. Das ist auch, wenn es ausgerechnet ein Spiel für Kinder ist, gleichzeitig ist es doch nicht möglich, quasi von Kindern Q&A testen zu lassen, oder? Also was ich meine ist, man hat diese wahnsinnig schwierige Aufgabe, ein Spiel zu machen für Kinder, das Themen verhandelt, das Kinder betrifft, kann aber nicht mit der eigentlichen Zielgruppe so nah ins Gespräch kommen, dass man sagt, hier, guck mal, das haben wir bisher, was hältst du denn davon? Wie man es ja bei anderen Spielen mit einer erwachsenen Zielgruppe durchaus machen kann. Also erstmal, das stimmt dann wohl wahrscheinlich, Fragezeichen, und ist das nicht wahnsinnig schwierig?
Also tatsächlich hatten wir zwischendurch Tests, allerdings erst nach so einem ersten Gespräch mit unserer Projektpartnerin. Das war eben NACOA, das sind schon die ExpertInnen auf dem Gebiet der Gespräche eben mit solchen Zielgruppen. Und die haben natürlich einfach schon sehr viel mit reingebracht. Und trotzdem kommt man nicht ums Testen drumherum. Wir haben vorsichtig angefangen, mit Kindern zu testen, die nicht direkt aus suchtbelasteten Familien kommen. Ne? Oftmals eben Kinder aus dem direkten Umfeld, die wir auch kannten. Und dann hat tatsächlich NACOA direkt getestet in den Kindergärten zusammen mit pädagogischen Fachkräften. Aber da war es halt total wichtig, dass wir eben die Betreuung dazu haben, ne? Also wir hätten uns da, glaube ich, nicht angemaßt, komplett selber dorthin zu gehen und dann zu testen. Gerade beim Spiel Fliegdino ist uns wichtig, dass da irgendwie eine pädagogische Begleitung daneben sitzt und das gegebenenfalls irgendwie abfangen kann, was dann da kommt. Mhm.
Ich habe im Vorfeld auf dieses Gespräch, ich weiß nicht, wie es dir ging, Lea, aber ich habe nachgedacht und überlegt, was fallen mir eigentlich für Spiele ein, in denen Gewalt gegen Kinder stattfindet, um überhaupt erstmal auf Beispiele zu kommen. Und im ersten Moment fiel mir erstmal gar kein Spiel ein. Die Recherche hat dann gezeigt, dazu komme ich gleich, es gibt tatsächlich einige Spiele, die das auf verschiedene Art und Weisen möglich machen, aber im ersten Moment fiel mir gar kein prominentes Beispiel ein. Ich weiß nicht, Lea, wie war es denn bei dir, als du dir darüber Gedanken gemacht hast?
Nee, ich glaube, ich habe da automatisch Spiele gesucht, die das prominent thematisieren, ja, ohne jetzt irgendwie mir vor Augen zu führen, dass es ganz oft wahrscheinlich einfach nur ein Teilaspekt von Videospielen ist. Also mir ist dann im zweiten Mal drüber nachdenken auch einfach direkt eingefallen, The Last of Us. Also da sind ja auch einfach Kinder bzw. Jugendliche, die da mit Gewalt konfrontiert sind und die auch verletzt werden und die sterben. Oder dann auch gerade eben Corpse Party, das sind junge Schülerinnen und Schüler und gar nicht im Jugendalter, sondern wirklich, da sind 8-, 9-, 10-Jährige dabei und die spielt man das ganze Spiel über und man nimmt es einfach nicht so, also ich zumindest nehme das einfach nicht so prominent wahr, wie es wahrscheinlich in ganz, ganz vielen Videospielen der Fall ist, eben weil es wahrscheinlich einfach oft dieser Teilaspekt ist, den man dann ausblendet, weil es halt ein Videospiel ist und dann irgendwie nicht genau drauf eingeht, weil es halt auch nicht aktiv angesprochen wird. Also in The Last of Us wird kein einziges Mal angesprochen, dass wir hier eine Jugendliche spielen, die andere Leute umbringt. Also es ist halt einfach so und ich glaube, das wird da dann schnell irgendwie zu einem Nebenschauplatz.
Mir ist nämlich beim Überlegen, und das führt jetzt gleich zu einer Frage in Richtung von Anne, und da bin ich schon sehr gespannt, wie du darüber denkst, aber um das mal kurz so ein bisschen erstmal vorzubereiten und den Kontext zu geben. In der Vorbereitung, wie gesagt, als ich dann angefangen habe, richtig zu recherchieren, fielen mir sehr schnell Beispiele ein, beziehungsweise wurden mir präsentiert, von denen ich einige sogar auch kenne und gespielt habe, aber das gar nicht mehr so präsent hatte. Und beim Durchschauen dieser Beispiele fiel mir auf, dass was ganz Ähnliches passiert, um diese Gewalt gegen Kinder, die in verschiedenen Graden gezeigt wird, ich sag mal, zu legitimieren oder zumindest in einen Kontext zu setzen, der innerhalb der Spielwelt sagt, okay, das ergibt schon Sinn, dass wir das drin haben. Wir wissen, das ist nicht cool. Wir wissen, das verstößt gegen so ein ethisches Grundgefühl. Aber wir haben das jetzt drin aus Grund X. Und dieser Grund X, den kann man in drei Kategorien so ein bisschen einteilen. Das ist mir aufgefallen. Zum einen, das ist wahrscheinlich die prominenteste Kategorie, wenn Kinder gezeigt werden, die auf eine Weise schon monströs geworden sind und die Ziele von Gewalt werden. Mit anderen Worten, zum Beispiel diese mutierten Babys in Dead Space. Das sind Babys, die man auch noch als solche erkennt. Es gibt auch Szenen, dann bevor man auf die stößt, läuft man an solchen so Inkubationskanistern vorbei, die so ein bisschen erinnern an eben wie ein Kind auch wirklich entsteht und heranwächst. Und dann läuft man durch Räume, die an so einen Spielplatz erinnern. Und da wird dieser Kontext ganz klar hergestellt. Und dann trifft man aber auf die und stellt fest, das sind im Grunde zombifizierte Kinder. Also die bekommen so eine monströse Note, so ähnlich wie auch bei Zombies dem Menschen, wo man dann damit legitimieren möchte, alles klar, das ist schockierend, das ist Horror. Gleichzeitig aber sind sie so weit entmenschlich, dass die Gewalt gegen diese Wesen jetzt auf eine Weise in Ordnung ist, abgesegnet innerhalb der Spielwelt. Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, Silent Hill, Doom, Bioshock sogar. Das ist diese eine Kategorie. Dann gibt es die zweite Kategorie aus dem Spiel, das ich zum Beispiel privat sehr viel spiele und das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm zuerst bei der Vorbereitung, und zwar Spiele wie Crusader Kings 3 jetzt vor allem, ein Strategiespiel, in dem es darum geht, das eigene Land, die eigene Region, das eigene Königreich möglichst lange am Leben zu halten und funktionabel zu halten. Und eine Strategie in diesem Spiel ist, das funktioniert wie so eine Art mittelalterliches Sims mit ganz vielen Personen und Figuren und Charakteren. Eine Strategie zum Erhalt quasi der eigenen Dynastie ist, von konkurrierenden Dynastien die Kinder auf irgendeine Art und Weise zu beseitigen. Man kann Kinder vergiften, man kann Kinder als Anführer von Armeen in den sicheren Tod schicken, man kann alles Mögliche tun, was sich sogar im Spiel lohnt, weil Kinder ein leichteres Ziel sind für die eigenen Attentate, bevor sie erwachsen werden. Und da wird das legitimiert, dass man das machen kann, indem man sagt, okay, das war früher so. Es ist eine zweite Frage, ob es früher wirklich so war, aber das ist sowas Historisierendes, bei dem man sagt, das ist so ein Fantasy-Historienspiel, ne? Damals war das so im düsteren Mittelalter, heute ist natürlich alles ganz anders, aber damit ist das schon okay. Und dann gibt es noch diese dritte Kategorie und die ist so ein bisschen, spielt in das rein, was Lea gerade mit The Last of Us angesprochen hat. Das hat was mit so einer Apokalypse und Apokalypse-Fantasie zu tun. Viele Spiele, die eine Art Postapokalypse spielen und auch dort Gewalt gegen Kinder zeigen und dann dieses Mal das mit der Erklärung versuchen rechtfertigen, naja, das ist eine Welt, in der keine wirklichen Regeln mehr existieren. Ganz prominentes Beispiel, Fallout 2, in dem Kinder, NPCs auch getötet werden können. Dann gibt es einen Perk, einen Negativ-Perk, einen Malus, der einen dann als Child-Killer, also Kindermörder, in der Welt auch wirklich ausschreibt. Und da gab es auch eine ursprüngliche Illustration für diesen Perk, damit das im Spiel auch veranschaulicht wird, bei dem der verantwortliche Artist, Künstler Brian Mentz selbst danach gesagt hat, okay, das war sehr geschmacklos und aus gutem Grund ist das so gar nicht im Spiel gelandet, weil diese Illustration zeigt diesen berühmten Fallout-Guy, ne, diesen gut gelaunten Goldlockentyp, wie er einer schwangeren Frau vor den Bauch tritt. Und das war quasi die ursprüngliche Illustration für diesen Negativ-Perk und der hat es nie ins Spiel geschafft, aus gutem Grund, genau wie übrigens auch die Kinder in der europäischen und auch deutschen Spielversion damit gar nicht zu sehen sind, weil sie wortwörtlich unsichtbar gemacht wurden. Die sind nicht mehr zu sehen im Spiel, die laufen immer noch rum als NPCs, aber sie sind nicht mehr sichtbar, was für einige komische Bugs gesorgt hat, weil man eben Angst hatte, okay, wenn wir das in Deutschland mit dem starken Jugendschutz veröffentlichen, dann bekommen wir gar keine Freigabe. Aber dort wird das quasi legitimiert über die Welt ist gnadenlos. So. Und das mal als Grundlage, jetzt für eine Frage in Richtung von Anne. Gibt es für dich ein denkbares Szenario oder ein Thema oder eine Spielart, in der es aus einer medienpädagogischen Sicht sinnvoll tatsächlich ist, wie auch immer dieses Wort zu definieren ist in dem Fall, Gewalt gegen Kinder tatsächlich zu zeigen, ohne diese abstrahierenden Ebenen, die versuchen nach irgendeiner entweder Distanz zu suchen oder nach einer Rechtfertigung. Kannst du dir, also gibt es in deinen Augen ein solches Beispiel?
Hm. Ah, schwierig. Ich meine, wenn du über sinnvoll redest, ne, ist so ein bisschen die Frage, was will ich denn erreichen damit? Hm. Und wenn ich weiß, was ich erreichen möchte, ist das quasi das Einzige, was dazu führen könnte, das zu erreichen. Ich meine, so eine gewisse Gewaltdarstellung, ne, da liegt eine Faszination drin, das ist irgendwie bekannt, das geht über alle Medien hinweg und gerade so natürlich Gewalt gegen Kinder provoziert. Ne? Wenn ich also was machen möchte, was provozieren möchte, dann könnte es durchaus sinnvoll sein, das mit reinzubringen. Ich frage mich halt dann wirklich immer, ist das zwingend nötig, dass ich da genau das mit reinnehme oder also warum möchte ich dann diese Grenze vielleicht überschreiten? Was möchte ich erreichen an der Stelle? Möchte ich ich weiß es echt nicht. Also was wäre denn ein Ziel, wo ich sage, das wäre jetzt notwendig, dort diese starke Gewalt gegen Kinder darzustellen?
Also in einigen der Spiele, die ich ja genannt habe, passiert das aus so einem Glaubwürdigkeitsgedanken heraus, dass man sagen will, okay, wir bauen eine mittelalterliche Spielwelt. Es gehört zur Glaubwürdigkeit dazu, so die Erklärung offiziell, dass so eine Gewalt gegen Kinder auch stattfinden muss.
Und trotzdem ist es ja eine Frage, wie man das darstellt, ne? Mhm. Also man kann das irgendwie erzählen. Oder man kann es explizit zeigen oder man kann es in der dritten Stufe, man kann explizit dabei sein und das irgendwie ausführen. Das sind ja irgendwie drei unterschiedliche Ebenen, die man da machen kann. Und ich weiß nicht, ich finde immer diese TäterInnen-Perspektive finde ich mal sehr, sehr schwierig. Das Zeigen ist halt je nachdem, was man eben erreichen möchte. Also wenn man eine gewisse Grausamkeit von einem Geschichtserlebnis darstellen möchte, kann das möglicherweise eine Option sein? Ich bin ganz froh, dass meine ProjektpartnerInnen das immer nicht wollten, weil ich glaube, ich hätte tatsächlich ich hätte da irgendwie ein Problem mit, das so explizit darzustellen bei unseren Spielen.
Ja. Stand das nie im Raum? Also nicht mal die Möglichkeit zu diskutieren, wie wäre es, wenn?
Also wir haben ja immer, wenn wir so ein Projekt starten, am Anfang so eine Einführung, was können Spiele, ne? An welchen Stellen können wir irgendwie Sachen auch verändern, wo können wir Inhalte abbilden und da kommt aber ganz oft eben, ne, gerade weil Spiel oftmals mit Unterhaltung gleichgesetzt wird und wir ja viel mit so Gedenkstätten, Museen zu tun haben, denen total wichtig ist, dass eben alles seriös ist, dass es eben sensibel behandelt wird. dass da von vornherein kommt, hey, wir möchten hier nicht ein Splatter oder irgendwas in eine andere Richtung total überzogenes, lustiges haben. Beides wollen die ProjektpartnerInnen in der Regel nicht. Und das macht es mir persönlich immer ein bisschen leichter, weil ich weiß nicht, wie ich mit so einer Situation umgehen würde, wenn jemand kommen würde, hey, wir möchten jetzt hier wirklich so eine explizite Darstellung von Kindermorden und wir möchten, dass die SpielerInnen das machen. Ich glaube, ich würde dann sogar aktiv sagen, dass ich das nicht unterstützen möchte, ehrlich gesagt. Ja. Ich weiß nicht.
Wahrscheinlich dann, oder kannst du es nochmal erklären, warum? Also warum würdest du dann sagen, das möchte ich nicht?
Ich frage mich halt dann immer, warum ist das notwendig, ne? Also das ist halt so der Punkt. Ich verstehe bestimmte Spielmechaniken, ich verstehe auch bestimmte künstlerische Aspekte, wenn sie inhaltlich passen, aber ich glaube, es gibt nicht die Begründung, jetzt ganz explizit den Spielenden in so eine Rolle zu bringen, um etwas zu vermitteln. Also was möchte ich da vermitteln? Dass es damals grausam war, das kann ich auch anders machen. Dazu muss ich nicht in die Täterinnenrolle schlüpfen lassen.
Ich habe jetzt auch die ganze Zeit überlegt, was ich an deiner Stelle antworten würde.
Und, ja, bitte.
Das ist Wahnsinn. Also dein gerade eben aufgeführtes Argument, also da gibt's kein Gegenargument. Also man kann eigentlich nur zustimmen. Also so sehr ich vorhin gesagt habe, keine Ahnung, ich kann alles spielen, ich bin da relativ resistent dagegen und so, aber es gibt eigentlich keine Rechtfertigung, so explizite Gewalt gegen Kinder oder schwangere Frauen oder alles in die Richtung zu zeigen. Deswegen kann man es auch weglassen. Da bin ich ganz bei dir. Und ich glaube, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Dom, aber ich finde da auch kein gutes Gegenargument. Ich glaube, das kann man nur so stehen lassen.
Du kannst halt immer kommen mit diesem, also nicht, dass ich das vertrete, aber ich will es nur nennen, weil das sicherlich den Leuten da draußen auch gerade im Kopf vorgeht. Du kannst halt immer kommen mit diesem Argument der Idee von Kunst, dass quasi du als Spielemacher, Macherin sagen kannst, okay, Leute, das ist jetzt meine Art von Kunst. Und wenn ich jetzt entscheide, dass im Kindergarten wir hier links und rechts die Kinder umbringen, wie es mir gefällt, dann müsst ihr damit erstmal leben. Und ich fürchte ist vielleicht das falsche Wort. Ich glaube, da kann man erstmal nicht widersprechen, weil das ist ja die Idee von Kunst, dass du erstmal das machen kannst, weil wer soll dich dran hindern? Aber was dann immer so zu kurz kommt, finde ich, um gleich dagegen selbst anzusprechen, dass das auch eine Diskussion nach sich ziehen sollte. Also dass dann, wenn die Leute sagen, okay, fuck it, ich mach das jetzt einfach, dass die dann aber auch damit rechnen müssen, dass da draußen eine Diskussion entstehen wird, die dann in Frage stellt, ob das jetzt wirklich zum Beispiel ethisch so sinnvoll ist, sowas zu zeigen, oder ob das wirklich die Kunst ist, die Leute konsumieren wollen. Und diese Diskussion, und das gebe ich jetzt hier einfach nochmal so rein, da habe ich das Gefühl, dass manchmal gerade jetzt in unserer Branche, also wenn wir uns irgendwie mit Spielen beschäftigen, ob jetzt journalistisch oder auf Entwicklerseite, dass diese Diskussionsräume oft ein bisschen ausbleiben. Also ich habe das Gefühl, dass in Spielen, in denen solche Grenzen überschritten werden, nur noch selten Diskussionen dann darüber stattfinden, bis auf wenige Einzelfälle. Und ein Grund darin liegt, glaube ich, weil es so viele Spiele mittlerweile gibt, dass kein Redakteur da draußen jetzt mehr sagt, oh, Kindergarten ist erschienen, das sollte ich mir mal angucken und abklopfen, wie es da mit Gewalt um Spiel, Kinder bestellt ist. Also, dass der Fokus verloren gegangen ist und damit auch diese Diskussionsräume, die eigentlich so ein Gegengewicht zu dieser Kunst Freiheit, also nicht das Gegengewicht, aber Hand in Hand damit gehen, weil sie das vervollständigen. Und das ist was mir aufgefallen ist.
Ich glaube, da rutscht man halt auch relativ schnell in die Schiene von, es sind Videospiele, lass mich Spaß haben. Und dann ist es halt, ja, also gerade auch in Bezug auf Kindergarten, ich kann mir halt einfach vorstellen, wenn da zu Release dieses Games irgendjemand mit genau dieser Thematik, die wir jetzt gerade besprechen, ums Eck gekommen wäre, hätten ganz viele Leute gesagt, mein Gott, jetzt seid doch ruhig, lass uns einfach Spaß haben mit diesem Spiel. Es interessiert mich jetzt gerade nicht. Das ist sowieso so fernab der Realität, dass hier einfach Kinder explodieren. Das gibt sowieso nicht. Lass mich damit in Ruhe. Dass vor dem Hintergrund einfach oft gerade solche Thematiken, solche Diskussionen einfach im Keim erstickt werden, glaube ich.
Wobei ich ja finde, dass diese Diskussion, da bin ich vollkommen bei dir, aber diese Diskussion, die müssen ja gar nicht darauf hinauslaufen, ob etwas erlaubt ist oder nicht, um Gottes Willen, sondern eigentlich ist ja die Idee zu sagen, okay, spielt, was ihr wollt, liebe Leute, und jetzt bieten wir quasi diesen Diskussionsraum an, um wer eben Lust drauf hat und Interesse oder wie auch immer, die Möglichkeit hat, sich mal eine Ebene tiefer sich Gedanken darüber zu machen, was man da eigentlich so wegkonsumiert. Also genau wie wir hier auch, wir hätten ja auch aufhören können bei dem Punkt, bei der Spielbesprechung, wo wir gesagt haben, alles klar, an einigen Stellen echt funny, Kindergarten, aber zum Glück hat es diese Abstraktionsebene, da können wir mit gutem Gewissen rausgehen. Aber jetzt durch dieses Gespräch nehme ich zum Beispiel mit, dass diese Abstraktionsebene gar nicht so undurchlässig ist, wie man eigentlich glaubt. Und das ist ja was, was ich jetzt schon hier als Gewinn für mich zum Beispiel mitnehme, wo ich ja jetzt auch nicht sage, oh, also Anne hat mir verboten, dass ich Spaß haben darf mit Kindergarten. Darum geht's ja.
Oh, ich hoffe, das war nicht das, was du dir rausgenommen hast.
Nein, um Gottes Willen.
Nee, ich glaube, viele Leute sind da dann halt direkt so, fühlen sich auf den Schlips getreten. Also,
ja, ja.
Wie gerade
ja.
auch neulich. Ich habe halt einfach drüber getweetet, es gab von einem US-amerikanischen Spieler, der sich drüber beschwert hat, dass eine weibliche Protagonistin nicht attraktiv genug ist für ihn. Wo ich mich dann drüber beschwert habe, warum wir überhaupt darüber reden, wie attraktiv Charaktere in Videospielen sein müssen. Und da gab es halt so viele Leute, die direkt gesagt haben, lass mich doch in Ruhe, lass mich doch einfach dieses Spiel spielen. Das ist mir egal, dass du jetzt hier mit deiner Woke-Propaganda, wie sie es immer nennen, ums Eck kommst und sagst, dass es auch hässliche Frauen in Videospielen geben darf, weil ich habe so oft das Argument gelesen, Videospiele sind Werke der Fiktion und da will man dann einfach von der Realität loskommen und da können die weiblichen Charaktere halt auch einfach mal hot und hübsch sein und müssen jetzt nicht die Realität komplett abbilden. Und ich glaube halt einfach, wenn man drüber diskutiert, verläuft man sich oft in diesen Sackgassen mit ganz, ganz vielen Leuten da draußen, weil einfach die wenigsten drüber reden wollen oder bereit sind, überhaupt drüber nachzudenken, dass es sowas in Videospielen gibt und dass es diskussionswürdig ist. Und das ist halt das, was mich stört, weil wir können hier in dieser kleinen Bubble drüber reden und drauf aufmerksam machen und es können viele da draußen auch, aber die ganze Gaming-Community ist einfach so toxisch und halt auch einfach in die Richtung geprägt, dass man nur an sich denkt und so der Hass durchdrängt. Und ich glaube einfach, dass aus diesem Grund es so viele Stimmen da draußen gibt, die einfach im Vornherein verstummen und halt aus diesem Grund nicht drüber reden.
Ja, super schade. Ich glaube auch gerade bei Kindergarten, wenn man da mal wirklich ins Detail geht, da finden sich bestimmt hier und da irgendwelche quasi so Zitate, ne, auf reale Geschichten oder vielleicht auch so Missstände, die es in Kindergärten gibt tatsächlich, könnte ich mir auch vorstellen. So eine kritische Diskussionskultur mit Spielen, die würde ich mir tatsächlich hier und da auch gerne mal wünschen.
Wie ist das eigentlich bei euren Spielen, Anne? Also wie werden die denn eigentlich besprochen? Weil ich weiß ja, euer Portfolio, das taucht ja leider quasi gar nicht in der Fachpresse zum Beispiel auf. Also ich habe es übersehen, aber kann mich jetzt nicht dran erinnern, dass, keine Ahnung, die GameStar oder wer auch immer einen Test gemacht hat über eure Spiele, obwohl die ja, also selbst wenn sie nicht an Kinder gerichtet sind, also teilweise Themen, wir hatten ja hier schon im Podcast schon ein oder andere Spiel von euch besprochen und da stecken so viele Dinge drin, über die man sprechen kann, aber das findet ja so gar nicht statt. Wo sind denn eure Diskussionsräume eigentlich? Also habt ihr vor allem dann die Auftraggeber als Feedbackraum oder wie sieht das aus?
Ja, das ist tatsächlich auch so ein Punkt, den würde ich mir gerne wünschen, dass der noch ein bisschen ausgebaut würde. Tatsächlich ist es bei uns oftmals so, dass die ProjektpartnerInnen auch die PressevertreterInnen einladen und die ganze Öffentlichkeitsarbeit übernehmen. Hier und da, jetzt zum Beispiel bei Herbst 89 habe ich es gesehen, gibt es so ein paar Podcasts, die mit historischem Hintergrund mal drauf gucken, mit ihrer kleinen Bubble das eben besprechen, was super spannend ist.
Ja,
also fand ich auch mega aufregend, weil die zum Teil Sachen noch reingelesen haben, die selbst wir irgendwie nicht im Blick hatten, die aber extrem gut gepasst haben. Und ich dachte, oh schön. Und wiederum andere Sachen, wo ich dachte, oh shit, vielleicht hätte man da mal ein bisschen was anderes machen sollen. Aber tatsächlich würde ich mir das viel mehr wünschen, weil es ist eben genau wie du sagst, momentan kriegen wir das Feedback von unseren ProjektpartnerInnen. Oder wenn sich vereinzelt mal Leute direkt bei uns melden. Bei Fliegt Dino zum Beispiel hatten wir mal eine E-Mail von einer Person, die gesagt hat, sie ist irgendwie, ich weiß nicht, wie sie darauf gekommen ist, an dieses Spiel rangekommen, weil sie eigentlich jetzt nicht eine pädagogische Fachkraft im Kindergarten war, sondern andersweitig irgendwie mit dem Thema verknüpft war. Aber sie fand das so toll, weil sie damit eben wirklich ins Gespräch mit Kindern gekommen ist, die genau diese Problematik hatten. Und das ist natürlich total schön für uns, dann so ein Feedback zu kriegen.
Spannend. Also ich bin da immer noch, ich höre dir zu und bin immer noch nachdenklich über so viele Dinge, die mit diesem Thema verbunden sind. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, alleine durch dieses die Diskussion über diese Abstraktionsebene hier schon wieder was mitgenommen zu haben, was ich quasi in der Illusion unserer Podcast-Folge hier vor einer Stunde noch nicht wusste, beziehungsweise vor ein paar Tagen, sag ich mal, als wir über Kindergarten zum ersten Mal gesprochen haben. Allein da gehe ich jetzt hier nachdenklich raus und habe das Gefühl, es schreit irgendwann nach einem zweiten Teil dieses Podcasts, sobald sich das ein bisschen gesetzt hat.
Ja.
Lea, wie ist es denn bei dir? Hast du auf deinem Zettel was stehen, wo du sagst, boah, also wir können hier nicht vom Tisch weg, bevor das nie noch besprochen wurde?
Nee, eigentlich nicht. Ich bin so ein bisschen in diese Folge reingegangen, um, keine Ahnung, mir parallel so ein bisschen Gedanken drüber zu machen über gerade auch meine Liebe zum schwarzen Humor und Zynismus und all dem, was ich vorhin genannt habe, und mir so dachte, okay, vielleicht kriege ich hier parallel ein bisschen ausgearbeitet, ob es denn schlimm ist, über explodierende Pixelkinder zu lachen oder nicht. Und ich muss sagen, wenn man jetzt so drüber redet, glaube ich, es kommt am Ende des Tages einfach drauf an, dass man so eine Art Bewusstsein für sich selber schafft und einfach diese Themen im Blick hat und einfach weiß, was dahinter steckt und dass es sehr real sein kann, dass es sehr real ist auch wenn es nicht im eigenen Umfeld passiert, aber es gibt's. Und ich denke, wenn man in der Hinsicht damit sich im Reinen ist, dann ist es weitestgehend okay. Und das ist so, was ich jetzt heute mitnehme.
Vielleicht noch der Appell nach da draußen. Man kann es ja gar nicht oft genug unterstreichen. Und wahrscheinlich haben die Leute, die es eigentlich hören sollten, jetzt eh schon abgeschaltet. Aber diese Diskussionen wie diese hier, die ich so interessant finde, die sind nie gedacht als Absprache von ihr dürft das genießen, ja oder nein. Sondern das sind immer, so begreife ich das, Angebote zum einen Schritt weitergehen und ein bisschen drüber nachdenken, warum man eigentlich Dinge cool findet oder warum auch nicht. Quasi wie so eine nochmal eine neue Ebene, einen neuen Zugang zu dem finden, was man so sehr mag, in dem Fall eben Spiele. Weil wie gesagt, eben noch saßen Lea und ich auch zusammen, haben gesagt, Mensch, das Spiel ist richtig funny. Und jetzt gehen wir beide so ein bisschen nachdenklich hier raus.
Und es kann gucken. Trotzdem noch richtig funny sein.
Ja, genau. Es ist immer noch funny, aber man guckt anders drauf. Und das ist eigentlich die Idee von Diskussionen wie dieser. Ja. Anne. Ich danke dir herzlich für deine Zeit, für das Gespräch, für die Einblicke und für die neuen Perspektiven. Das war sehr wertvoll.
Ja, danke für die Einladung.
Und Lea, sage ich natürlich auch danke, falls du noch da bist. Ich habe gerade vor Augen, wie du mit so Kopf auf der Schreibtischplatte da sitzt und denkst so, warum habe ich drüber gelacht? Warum lache ich über sowas?
Ja, ich gehe jetzt aus dieser Aufnahme raus, setze mich in der Ecke und heul erstmal.
Nein,
und dann. Können wir uns nochmal drüber unterhalten? Nee, also im Gegenteil. Es geht ja einfach wirklich nicht darum, dass man sich gegenseitig irgendwas schlecht redet oder sich irgendwas so bieten will, sondern ich glaube, es ist ganz generell einfach so ein Prozess, den man immer mit sich selber haben sollte, dass man einfach die eigenen Ansichten immer kontinuierlich hinterfragt und versucht, sich zu bessern, wo es denn möglich ist oder wo es nötig ist auch. Und ich denke, also vor dem Hintergrund gehe ich jetzt nicht mit gesenktem Kopf von meinem Schreibtisch weg und denke, oh Gott, was habe ich hier eigentlich getan?
Was für ein Setup hast du denn da, dass du da runtersteigst jetzt erstmal?
Von meinem Podest runter, ja, ja, klar.
Naja, aber kontinuierlich verbessern, das ist mein Stichwort für meinen letzten Satz heute. Und zwar, kontinuierlich verbessern, außer so ein schweres Wort am Ende noch. Ja. Könnt ihr euren Podcast-Feed, kleiner Hinweis an dieser Stelle, das ist ja hier eine Folge, die für alle Menschen da draußen frei verfügbar zu hören war, kommt allerdings heraus aus einem großen Angebot, einem Katalog von verschiedenen Podcast-Formaten, die bei Steady produziert werden, unter anderem eben auch von Lea und von mir und dann noch von Rainer und anderen Personen, die sich drehen um Spiel und spielkulturelle Themen. Guckt doch einfach mal rein. Link ist in der Folgenbeschreibung. Und ansonsten vielen Dank euch fürs Zuhören und vielen Dank euch, ich gucke in eure Richtung, fürs Mitsprechen. Es war schön. Vielen Dank.